Der Politikgeflüster Podcast.
Russland hat Truppen an die ukrainische Grenze verlegt und spricht von Kampftraining.
Bilder aus der Konfliktregion in der Nähe von Perwomaschk. Moskau-treue Separatisten patrouillieren jetzt seit 7 Jahren in der Region Luhansk und Donetsk an der Grenze zu Russland. Viele Häuser sind unbewohnbar. Nur wenige Zivilisten halten es in dieser Tristesse aus.
Seit Wochen verlegt Russland Soldaten und Kriegsgerät an die Grenze zur Ukraine. Angesichts dieser militärischen Drohkulisse warb die deutsche Außenministerin in Kiew für eine Wiederbelebung des Normandie-Formats, also Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland.
Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog mit Russland, denn Diplomatie ist der einzig gangbare Weg, um die derzeitige hochgefährliche Situation zu entschärfen.
Die USA fordern Moskau zur Deeskalation auf und Putin will erst deeskalieren, wenn er Garantien hat, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnt. Die Ukraine, sagt Putin, soll keinesfalls Mitglied der NATO werden, denn dann hätte Russland die NATO direkt an seiner Grenze. Putin denkt die Welt, glaube ich, wie ein Fußball-Derby. Es gibt 2 Blöcke. Auf der einen Seite der harte Fanblock des HSV, auf der anderen Seite der harte Fanblock von St. Pauli. Und man braucht das Spielfeld in der Mitte, um die Gegner voneinander zu trennen.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Herr Joachim, welche Passagen haben Sie am meisten überrascht?
Oh, da gibt es einiges. Zum einen war ich überrascht, dass es einen Koalitionsvertrag gibt, der 177 Seiten hat. Der zählt sicherlich zu den längeren in der Republik. Dabei hatte es die Ampel in den vergangenen Wochen ja hervorragend verstanden, den Inhalt dieser 177 Seiten geheim zu halten. Also das war schon mal sehr, sehr überraschend. Und man konnte auch überrascht sein über die Aufteilung der Ministerien, dass die Ampel sich ein Bundesministerium mit Bau und Wohnen mehr gönnt, nun gut. Aber dass dieses nicht bei den Grünen, sondern dann bei der SPD angesiedelt wird, das war schon überraschend.
Und es geht uns um Inhalte und es geht nicht um Karriere.
Und alle weiteren Personalfragen kommen dann zu ihrer Zeit.
Aber die kommen nicht jetzt.
Natürlich nicht. Aber?
Hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen.
Grüne mit SPD und FDP, das ist nämlich viel mehr als nur das nächste Zweckbündnis, da sind Gefühle im Spiel. Das sind im Grunde sowas wie die Avengers der Herzen. Keep smiling, keep shining,
knowing you can always count on me. Wir bilden jetzt eine Regierung und es finden sich neue Freunde. Die SPD, die Grünen und die FDP.
Ja, dafür sind Freunde da. Ob es in der Politik so viele Freunde gibt, das möchte ich mal dahinstellen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcast. Das fängt schon gut an. Und damit herzlich willkommen im Jahr 2022. Und wir schicken auf diesem Weg natürlich auch viele Neujahrswünsche, wenn man das zu dem Zeitpunkt noch machen darf, überhaupt. Einmal raus in alle die uns hier heute zuhören. Und wir sind zurück, wie angekündigt, auch im neuen Jahr in alter Zusammensetzung, wenn auch mit neuer Motivation und mit neuen Themen. Und so viel können wir sagen, wir haben eine ganze Menge vorbereitet für dieses Jahr. Tja, aber was wäre denn dieser Podcast ohne alle diejenigen, die damit mitwirken? Und da sind unsere FlüsterInnen und an die übergebe ich jetzt entsprechend, und zwar an JS, denn wer soll sonst dieses Jahr starten, wenn nicht JS? Mit der entsprechenden Frage, was hat an euch positiv oder negativ politisch in diesem Monat überrascht?
Ich glaube schon, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch Neujahresglückwünsche verteilen kann, also auch von mir. Frohes neues Jahr an alle HörerInnen, außer an Nazis, aber ich glaube, die hören bei uns nicht zu. Und da bin ich auch vielleicht schon bei der Beantwortung Ihrer Frage. Ich werde die Frage ein bisschen für mich umdeuten, weil es überrascht mich leider nicht wirklich, aber es stimmt mich doch sehr negativ, dass heute ja bekanntlich Holocaust-Gedenktag ist und in einem weiteren Jahr Überlebende der Shoah miterleben müssen, wie Abgeordnete einer rechtsextremen Partei, die gespickt ist mit Faschos, im Bundestag sitzen.
Ja, da würde ich direkt anschließen. Und zwar finde ich das auch erschreckend, vor allem im Zusammenhang mit den Montagsdemonstrationen, dass sich Anhänger der rechten Bewegungen mit Opfern oder auch Widerständischen des Nationalsozialismus gleichsetzen. Und da frage ich mich einfach, wo ist das Wissen, was muss Deutschland da besser machen. Es ist auf jeden Fall sehr viel verbesserungswürdig und positiv überrascht hat mich das politische Hochschulangebot, das ich so langsam für mich entdecke. Es ist etwas, über das ich schon vorher Bescheid wusste, aber dass es doch so viele Möglichkeiten gibt, hätte ich nicht gedacht. Und es ist etwas, das meinen Alltag definitiv bereichern wird.
Erstmal hallo, hier ist EN. Auch frohes neues Jahr für mir. Und da ich nicht möchte, dass sich hier vieles wiederholt, würde ich einfach mal ein Ereignis aufgreifen, was mich sehr negativ gestimmt hat diese Woche, und zwar der Amoklauf an der Universität Heidelberg. Ich habe selber eine gute Freundin, die dort studiert, und habe mir natürlich totale Sorgen gemacht. Und das war ein schwarzer Tag. Und positiv muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich, habe ich gerade ungefähr 10 Minuten irgendwas gegoogelt und das Einzige, was ich gefunden habe, ist Germany bounces back into growth, but not too much.
Hallo, ich bin LZ. Auch von mir frohes Neues. Und EN hat schon genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich wollte auch den Amoklauf in Heidelberg ansprechen, der diesen Monat bzw. diese Woche sehr negativ behaftet war.
Hallihallo, hier ist TM und ich glaube, ich kann meinen Vorrednern nichts mehr anschließen.
Du machst es dir aber einfach, TM, einfach zustimmen. Als Letzter hat man da immer das Privileg, nicht mehr viel sagen zu müssen oder vermeintlich nicht mehr viel sagen zu müssen. Jemand, der immer ganz viel zu sagen hat, und das ist eine Überleitung, meine Güte, der immer ganz viel zu sagen hat und ehrlich gesagt der Mann mit den besten Sprichwörtern ist und, wenn ich so sein Bild sehe, das sieht niemand anders jetzt, mit der besten Frisur hier in unserer Reihe, Hans ist wieder dabei. Hallo Hans.
Hallo.
Hans, was hat dich denn in diesem Monat besonders berührt?
Ich war erfreut, dass Annalena Baerbock als Außenministerin ihren Antrittsbesuch, sag ich mal, in Moskau nicht vergeigt hat. Also sie trifft da, und das war ja nicht so ganz unumstritten, ob sie überhaupt die Qualifikation hat für Außenressort. Und dann trifft sie da in einer politisch hochbrisanten Situation auf Sergej Lavrov, der, ich glaube, gefühlt 100 Jahre Außenminister Russlands ist, der alle allein durch seinen grimmigen Blick fertig machen kann. Und da hat sie in einer öffentlichen Darstellung, auch in der Pressekonferenz, hat sie sich sehr behauptet. Das hat Lavrov erkennbar verblüfft. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Und das hat auch die mediale Weltöffentlichkeit so zur Kenntnis genommen. Und das fand ich einen Start oder für einen politischen Start ganz gelungen. Das hätte auch grauenhaft schief gehen können.
Man könnte meinen, du hast irgendwas mit Fernsehen gemacht, dass gleich du schon das nächste Thema so antizipierst in deiner Ansage. Aber herzlichen Dank, Hans. Wer es im Intro gemerkt hat und genau zugehört hat, wir haben uns heute ja zwei große Themen vorgenommen. Ein Thema, als wir es festgelegt hatten im Dezember, da hatte ich noch gedacht, Mensch, ob das dann noch so aktuell ist. Ja doch, es ist es. Wir gucken gleich in die Ukraine und die aktuelle Krise dort vor Ort. Und danach wollen wir den Blick werfen auf ja einen Monat und ein paar Tage entsprechend Koalition und den entsprechenden Konsequenzen, die daraus vielleicht für uns erwachsen. Aber zunächst geht's in die Ukraine. Und welche überraschend für viele oder auch nicht überraschend für manche ist dieser Konflikt ja dort im Prinzip nichts Neues. Es hat nur eine neue Eskalationsstufe gegeben vielleicht, denn beginnt ja eigentlich mit der Besetzung der Krim, ist es dort seit ja mindestens 8 Jahren unruhig und man kann es wohl bewusst als Pulverfass bezeichnen. Spätestens aber jetzt durch den Truppenaufmarsch der Russen hat das Ganze eine neue Eskalation erreicht. Und die Frage, die sich alle Welt stellt, von Boulevard bis zu, sag ich mal, Mainstream-Medien, ist: Krieg oder nicht Krieg, was passiert dort? Wie schlimm ist die Eskalationsstufe? Und da wir ehrlich gesagt, ja, vielleicht erlesenes Wissen haben, aber nicht mehr, haben wir dafür einen Gast eingeladen. Und wir sind sehr dankbar, dass sie heute bei uns ist. Denn wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, war sie auch schon im Podcast Die Lage, der nur ein paar hunderttausend mehr zuhört als wir. Aber gut, danach kommt es gleich zu Nummer 2, erst zu Nummer 1, dann zu Nummer 2. Bei uns heute zu Gast ist Frau Gwendoline Sasse. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da bin. Hallo.
Ja, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, wer Sie sind, was Sie machen, wo Sie herkommen, dass wir ein bisschen Orientierung haben für alle.
Ja, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien hier in Berlin.
Das mache ich seit 2016. Das ist ein dann entstandenes unabhängiges Forschungsinstitut, das sich mit Osteuropa in einer sehr breiten Definition sozialwissenschaftlich auseinandersetzt. Und wir sind auch ein Institut, was großen Wert darauf legt, dass wir auch wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in die breitere Öffentlichkeit und in den politischen Raum hinein kommunizieren. Also dieser Begriff Wissenschaftskommunikation ist uns und mir sehr wichtig. Ich war lange Zeit Professorin in vergleichenden Politikwissenschaft in Oxford an der Universität und habe diese Professur, von der ich dann kurzfristig beurlaubt war, letztes Jahr durch eine Professur an der HU ausgetauscht, worüber ich mich sehr freue. Deshalb bin ich jetzt auch nach vielen Jahren in Großbritannien wieder länger in Berlin.
Gut, herzlichen Dank. Wir haben uns überlegt, zunächst mit Ihnen so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, also quasi mehr fragend und Sie antwortend und danach in die Diskussion kommen. Wir haben es in den letzten Ausgaben ein bisschen anders gehandhabt, aber ich glaube oder wir glauben, bei dem Thema ist es wichtig, vielleicht erstmal ein paar Hintergründe zu erfahren und dafür sind Sie ja da. Ich fange mal vielleicht mit der einfachsten Frage an, die wahrscheinlich die schwierigste gleich ist, aber gut. Geben Sie uns mal einen aktuellen Stand. Was passiert dort in der Ukraine, so einfach und so schnell Sie das zusammenfassen können?
In der Ukraine oder eher auch auf russischer Seite?
Auf beiden Seiten würde ich vorschlagen. Geben Sie uns gleich einen Überblick über den Konflikt. Vielleicht ist das die bessere Wortwahl.
Genau, Sie haben ja eben schon eingeführt, dass die ukrainisch-russischen Beziehungen insbesondere seit 2014 auf dem Tiefpunkt sind. 2014 zur Erinnerung im Nachgang des Euromaidan, der Massenproteste in Kiew, die einen Regierungswechsel in der Ukraine herbeiführten, dem Russland nicht zustimmen wollte. Das gilt bis heute als ein in russischer Perspektive oder russischen in der offiziellen Rhetorik als ein faschistischer Coup. Das war es nicht, aber so wird es wahrgenommen. Darauf folgte sehr schnell die Annexion der Krim, das heißt völkerrechtliche Prinzipien wie territoriale Integrität, nationale Souveränität sind verletzt worden. Die Krim ist de facto völlig unter russischer Kontrolle, ist in das russische Staatsgebiet eingegliedert worden. Die Zugänge zum Rest der Ukraine sind so gut wie unterbrochen. Und nur wenige Wochen oder ein paar Wochen später folgte der Ausbruch des Kriegs in der Ostukraine. Hier mobilisierten sich lokale Separatistenführer, die sofort militärisch, politisch von Russland unterstützt wurden. Ohne die Unterstützung aus Russland gäbe es diese Regime nicht mehr lokal. Russland bestreitet immer wieder als Kriegspartner beteiligt zu sein, aber das sind sie ganz sicher. Und seit 2014 sind Teile des Donbass in der Ostukraine nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle. Es gibt die sogenannte Kontaktlinie, die läuft durch den Donbass. Die OSZE ist die einzige Institution, die in Teilen Zugang hat zu dieser Linie, die man noch aber sehr schwer überqueren kann. Aber im Großen und Ganzen hat die Ukraine die Kontrolle über diese Gebiete verloren und es herrscht Krieg. Und dieser Krieg ist im westlichen, im europäischen Bewusstsein meines Erachtens nicht klar genug verankert. Es sind ungefähr 14.000 Menschen bisher ums Leben gekommen. Es ist ein Krieg, der nach einer Hochphase immer wieder zu Opfern führt, aber nicht mehr in der Größenordnung wie in den ersten Monaten und Jahren. Und damit gerät er auch bei uns immer wieder aus dem Blick. Und das ist ein Krieg, der an zentraler Stelle in Europa eben nicht gelöst ist und auch auf vorhersehbare Zeit sich, denke ich, nicht lösen lassen wird. Es sind darüber hinaus Millionen von Leuten geflüchtet aus dieser Region, innerhalb der Ukraine, aber auch nach Russland. Auch das hat zu also großen weiteren Schwierigkeiten auch in der Ukraine geführt. Man muss aber sagen, dass die auch eine direkte Folge in der Ukraine ist, dass das Verständnis davon, was es bedeutet, zum ukrainischen Staat zu gehören, das hat sich dadurch noch verstärkt. Also die Ukraine ist in ein historisch gewachsener, sehr regional auch diverser Staat. Und durch diese Kriegserfahrung und auch den territorialen Verlust ist dieses Bewusstsein davon, was es heißt, ukrainischer Staat und ukrainischer Staatsbürger oder ukrainische Staatsbürgerin zu sein, ist gestärkt worden. Und jetzt, wie Sie ja alle aus den Medien wissen, hat Russland zum zweiten Mal massiv Truppen aufgebaut an der russisch-ukrainischen Grenze oder kurz davor. Es geht um ungefähr über 100.000 Soldaten, aber eben auch Infrastruktur, andere Waffensysteme sind auch weiterhin in Bewegung. Das ist nach einem ersten Truppenaufbau im letzten Frühjahr, mit dem Putin, der russische Staatspräsident, ein Treffen auf Augenhöhe mit Biden erzwungen hat, eine neue Eskalationsstufe. Und ich halte das Risiko für sehr hoch, dass entweder bewusst oder aber durch einen Kontrollverlust eine Eskalationsspirale eintreten kann. Das war jetzt erstmal sehr lang. Vielleicht wollten Sie es gar nicht so lang.
Erstmal ist ein Podcast dafür da, dass es lang erklärt wird. Deshalb ist das gar kein Problem. Und dementsprechend völlig okay. Gut, ich würde die Fragerunde damit eröffnen. LZ war die erste, die da sich gemeldet hat. Und dann schauen wir mal, welche Fragen so zusammenkommen.
Sie hatten Putin bzw. Russland schon erwähnt und ich wollte noch mal genauer fragen, welche Ziele er genau verfolgt, also welche im Fokus stehen. Mhm.
Ja, das erste Ziel hatte ich kurz angesprochen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Putin und auch Russland generell, das ist auch, wird auch in der russischen Gesellschaft, in den russischen Eliten gespiegelt, dieses Gefühl, dass man nach dem Ende der Sowjetunion und nach vielen Jahren, in denen Russland intern geschwächt war, aber auch extern, also auf der Weltbühne, nicht als globaler Player wahrgenommen wurde oder behandelt wurde, dass man jetzt wieder dort voll angekommen ist und dass man auf Augenhöhe, das ist auch ein wichtiger Begriff im russischen Verständnis, mit insbesondere den USA gesehen wird und verhandelt. Wir erinnern uns auch an Begriffe wie, ja, Russland sei im besten Fall ein regionaler Player, die auch zum Beispiel von Barack Obama kamen. Solche Bemerkungen sind über die Jahre in Russland immer wieder aufgestoßen und haben sich angesammelt. Und dieser ganze Frust darüber kam sehr stark in Putins großer Rede nach der Annexion der Krim zum Vorschein. Und jetzt hat man das eingelöst gegen eben auch eine sehr, sehr sichtbare Präsenz wieder auf der Weltbühne, dass man eben so eine Eskalation herbeiführen kann und damit sich auch wieder ein Stimmrecht international und nicht nur in Anführungszeichen regional damit erzwingt. Dahinter stehen konkrete Forderungen jetzt, die zum ersten Mal so klar jetzt auch verschriftlicht und auch mit der Aufforderung auch wieder schriftlich eine Antwort darauf erhalten zu wollen, formuliert wurden, dass Russland die NATO-Osterweiterung noch nie befürwortet hat. Sie haben sie 1997 mit der NATO-Russland-Akte, Grundakte, ein Abkommen zwischen NATO und Russland akzeptiert auf dem Papier, aber zumindest im politischen Bewusstsein ist das immer ein sehr schwieriges Thema gewesen und es ist nie wirklich akzeptiert worden. Und der Knackpunkt dabei ist die mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und auch Georgiens. Und das sieht Russland als ein Bedrohungsszenario. Die NATO sagt immer wieder, das sei keine Bedrohung, aber wir müssen in so einer Situation geht es darum, auch die Bedrohung, die Wahrnehmungen ernst zu nehmen. Und zum einen ist verständlich, dass Polen oder auch das Baltikum sich durch Russland bedroht sieht. Andersrum sieht sich Russland im Falle einer NATO-Osterweiterung in die Ukraine bedroht. Und dem will man auch mit einem Zeitfenster, was jetzt bewusst gewählt ist, in einer Position, die eine Position der Stärke noch ist. Längerfristig wird Russland wirtschaftlich größere Probleme bekommen. Man nutzt also jetzt auch einen Moment, in dem man denkt, man ist stark und eigentlich sind die letzten Jahre aus russischer Perspektive gut gelaufen. Man hat immer wieder auch Schwächen des Westens, der EU, der USA ausnutzen können. Und da möchte man jetzt handeln, aber es ist natürlich nicht klar, wie weit es gehen wird. Und steht auch noch dahinter, das ist vielleicht der dritte und letzte Punkt, eine besondere Rolle, die Ukraine insbesondere für Putin selbst eingenommen hat. Und man hat aus Russland immer die Verbindung, die enge Verbindung, kulturelle Verbindung zur Ukraine betont, auch in der Sowjetunion. Da muss man natürlich differenzieren. Die Sowjetunion ist nicht das Russland heute, aber auch da spielt immer die Ukraine und auch Belarus eine noch hervorgehobene Rolle. Und ohne Einfluss in der Ukraine zu haben, hat man sehr viel an Einfluss in der Region verloren. Und dem will man entgegenwirken. Und für Putin selbst hat es noch eine, auch fast eine persönliche Dimension bekommen. Vielleicht haben Sie letzten Sommer seinen historischen Essay, seine Interpretation der russisch-ukrainischen Beziehungen gelesen. Er differenziert nicht zwischen beiden Ländern. Er spricht der Ukraine das Recht auf Unabhängigkeit und auch eine Geschichte, die in der Unabhängigkeit mündete, ab und will also das unterminieren. Und damit baut er auch an seiner eigenen Hinterlassenschaft. Also er sitzt momentan noch fest im Sattel, aber das Ende der Putin-Ära wird kommen und er bastelt da offensichtlich auch an einer emotional sehr aufgeladenen Hinterlassenschaft. Und das bringt noch andere Faktoren ins Spiel, bei denen es dann nicht vielleicht nur um strategisches Kalkül geht.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Putin immer wieder betont, dass er Russland gerne wieder zu alter Stärke zurückführen möchte. Er hat ja auch, ich glaube 2005 war es bereits gesagt, dass der Untergang der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts war. Und für wie wahrscheinlich halten Sie es denn trotzdem, dass er wirklich nicht nur blufft und ernsthafte Absichten hat, in der Ukraine einzumarschieren? Weil da streiten sich ja Expertinnen doch massiv drüber, ob das nicht ein Bluff ist, ob er einfach nur den Westen an den Verhandlungstisch zwingen möchte oder ob er wirklich ernsthafte Absichten hat, die Ukraine in die Ukraine einzumarschieren.
Ja, zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass Russland natürlich schon in der Ukraine einmarschiert ist. Häufig sprechen wir dieser Tage auch und auch im Mediendiskurs häufig davor, wenn das passiert. Russland ist ja auch schon voll da, der Krieg läuft und die Angriffe auf die Ukraine sind schon erfolgt. Aber ein weiterer Angriff, eventuell einer von noch größeren Dimensionen, ist durchaus ein reales Szenario. Und es als Bluff abzutun, birgt meines Erachtens irgendwie sehr große Risiken. Wir können nicht direkt in Putins Kopf hineinschauen. Es wird verschiedene Optionen, verschiedene Szenarien geben. Und ich gehe davon aus, dass momentan auch in Moskau noch nicht klar ist, welche nächsten Schritte man gehen wird. Aber ich gehe fest davon aus, dass verschiedene Szenarien genau geplant sind und dass man auf verschiedene Situationen auf verschiedene Weise reagieren kann. Ich halte persönlich auch im militärischen Bereich heißt eine Landnahme, also eine massive Invasion über Land mit diesen 100.000 Truppen, für eher unwahrscheinlich. Denn auch dem Kreml sind die Kosten einer solchen Aktion bewusst oder sie müssen ihm bewusst sein. Und wir wissen auch aus zum Beispiel Umfragen in der Ukraine, dass der Wille, Widerstand zu leisten, sei es militärisch oder sei es durch andere Formen von Protest, groß ist. Das heißt, und auch die ukrainische Armee hat sich seit 2014, das ist auch Veränderung in der Ukraine nach der Krim-Annexion und nach dem Beginn des Krieges in der Ostukraine, modernisiert, viel stärker aufgestellt, aufgerüstet. Das heißt, man wird Widerstand leisten und das wird Opfer bringen. Und auch ein autoritäres System wie Russland kann sich nicht zu viele Opfer, die dann deutlich sichtbar sind für die Gesellschaft. Das könnte man nicht verbergen, wie man im Moment die Toten im Krieg in der Ostukraine verborgen hat. Das sind hohe Kosten, also nicht nur finanzielle, militärische, aber auch Opfer im Sinne von wirklich direkte Opfer des Krieges. Und das wäre dabei die einzige Möglichkeit, dass das passiert. Das wird man also meines Erachtens erstmal vermeiden wollen. Aber man kann auf andere Weise die Ukraine, die ukrainische Armee mit sehr präzisen Schlägen, dafür ist das russische Militär ausgerüstet, entweder Städte treffen, bestimmte Teile der ukrainischen Armee treffen. Das halte ich, wenn es zu einem militärischen Angriff kommt, für wahrscheinlicher. Die andere auch wahrscheinliche oder ebenso wahrscheinliche Option ist, oder keine Option, eher ein Szenario, dass es auch zu Kontrollverlusten auf lokaler Ebene kommen kann. Also je mehr aufgerüstet wird, je zugespitzter die Lage wird, umso wahrscheinlicher werden auch Fehler oder Fehleinschätzungen. Und wenn so etwas passiert, dann gehe ich 100% davon aus, dass dann auch bestimmte Entscheidungen, bestimmte Szenarien ablaufen werden. Also dass man dann auch eine Eskalation schlecht stoppen kann. Also das sehe ich als ein großes Risiko, was vielleicht noch zu wenig besprochen wird.
nun haben Sie sehr viel über den Widerstand in der ukrainischen Bevölkerung gesprochen. Es gibt allerdings auch einige Separatisten, insbesondere an der ukrainisch-russischen Grenze. Wie hoch sehen Sie die Gefahr bei dieser Gruppierung, dass sie sich formieren und wir möglicherweise ein Afghanistan 2.0 erleben könnten ohne westliche Unterstützung?
Ich fange mal hintenrum an. Also genau das Thema westliche Unterstützung und wie weit das gehen würde in einem wirklichen Kriegsszenario ist auch eine wichtige Frage. Und die NATO hat sie auch schon beantwortet. Also die NATO würde nicht direkt eingreifen. Die Ukraine ist ja kein NATO-Staat. Man versucht jetzt vorher zu unterstützen, auch zur Abschreckung beizutragen. Aber das ist ein schwieriges Terrain und das ist ja außerhalb der NATO. Was das Potenzial für Separatismus angeht, das gab es und auch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 immer mal wieder an verschiedenen Orten in der Ost- und Südukraine. Und momentan, wie gesagt, sind die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, das sind die Teile des Donbass, die nicht von Kiew kontrolliert werden, also in denen die lokalen Separatisten mit russischer Unterstützung momentan das Sagen haben. Darauf ist es im Moment begrenzt. 2014 flackerte an einigen Orten an der Ostgrenze auch weiteres Potenzial für Separatismus auf. Das gibt es aber momentan nicht. Und es hat eher dazu geführt, dass dieses auch abschreckende Beispiel, was dann mit dem Krieg darauf folgte, dass das auch die Stimmung auch in der Süd- und Ostukraine stärker gewandelt hat. Und das, was ich vorher kurz ansprach, dieses Verständnis davon, zu einem unabhängigen ukrainischen Staat zu gehören, der divers ist und wo auch Leute mit verschiedenen ethnischen Hintergründen, verschiedenen Sprachen, insbesondere Russisch und Ukrainisch, leben, dass sie aber trotzdem zur Ukraine sich zugehörig führen. Das ist dadurch gestärkt worden. Die eine Ausnahme ist dieses Gebiet jetzt in der Ostukraine, im Donbass. Und man hat da sehr schwer Zugriff drauf. Aber wie wir aus Umfragen auch lernen, die wir mit russischen und auf der anderen Seite mit ukrainischen Umfrageinstitutionen zusammen machen, ist dort doch ein Wandel in der Orientierung zu sehen. Also zunächst hatte man sich da auch weiterhin in der Mehrheit der Bevölkerung gegen Kiew orientiert. Aber insbesondere in den letzten 2 Jahren ist das der Fall, werden massiv russische Pässe verteilt und es gibt einfach kaum noch Verbindungen zum Rest der Ukraine, sodass die noch dort leben, entweder bewusst oder weil es gar keine anderen Optionen mehr gibt, sich gegen Russland zu orientieren scheinen. Also das ist das eine Gebiet, dass selbst wenn sich der Krieg, wenn sich das Minsker Abkommen, das sich um die Konfliktlösung bemühen soll, wenn das eines Tages wirklich umgesetzt wäre, was ich nicht wirklich erwarte, und diese Gebiete zur Ukraine voll zurückkämen, ich glaube, die Orientierung der Bevölkerung ist momentan sehr stark in eine andere Richtung gerichtet. Aber das ist eine Ausnahme. An der ostukrainischen, südukrainischen Grenze sehe ich sonst dafür kein Potenzial.
Wir hatten ja jetzt schon angesprochen, ob diese Invasion bzw. Nicht-Invasion ein Bluff sei. Und dies haben Sie quasi verneint. Nun ist meine Frage, ist es dann jetzt reine Machtinterpretation oder ist es Provokation? Weil es ist ja schon naheliegend, dass Putin ein bestimmtes Ziel hat und am naheliegendsten jetzt mit den ganzen Truppen ist ja schon eher die Eskalation des Konflikts.
Ja, ich hatte vorher dagegen vielleicht den Begriff Bluff etwas dagegen argumentiert, weil dafür die Lage einfach zu ernst ist. Aber natürlich ist es eine ganz klare Machtdemonstration. Hier geht es in erster Linie erst einmal darum, dass die Möglichkeiten auch eines militärischen Angriffes ganz deutlich auch vor den Augen der Welt zu präsentieren. Es ist ja genau eine andere Herangehensweise als auf der Krim, wo alles sehr schnell ging und auch verdeckt die russische Armee vorging. Es waren Sondertruppen, sie trugen keine Abzeichen. Das ist hier ja ganz anders. Für alle deutlich auf den Satellitenbildern zu sehen, baut Russland hier seine Truppen auf. Das heißt, hier ist es wirklich eine große Machtdemonstration und das geht also über Bluff hinaus, aber es soll auf jeden Fall russischen Einfluss demonstrieren und hat ja auch das erste Ziel erstmal erreicht, dass man auf allen Ebenen jetzt, ich bin eigentlich überrascht, auf wie vielen Ebenen man jetzt wieder versucht, zumindest zu verhandeln und ins Gespräch zu kommen. Das hat man seit vielen Jahren so nicht betrieben und das ist auf jeden Fall eine Reaktion auf diese Machtdemonstration durch den Kreml.
Die Frage, die sich mir stellt, wenn ich davon ausgehe, dass in der Tat Putin versucht, das, was er als gegnerisches globales Lager sieht, den Westen und dabei vor allem auch Europa, zu schwächen durch Spaltung und durch Verwirrung. Stärker sein kann er nicht, weder ökonomisch noch militärisch und auch politisch nicht, aber er kann das gegnerische Lager aus seiner Rolle als neuer Zar eines autokratischen Systems, das auch einen starken Widerhall, glaube ich, in der Ideologie der mehrheitlichen Bevölkerung findet. Also er kann sozusagen den Westen schwächen, spalten, verunsichern. Meine Frage an Sie ist dieser, wie ich finde, fatale Satz von Joe Biden, den er später zurückgenommen hat, aber er hat ja gesagt, naja, also wenn Putin oder wenn Russland da kleinere militärische Aktionen macht, dann werden wir wohl nichts machen, aber wenn sie so richtig da reingehen, dann aber. Ist das nicht genau ein Beleg dafür, dass diese Falle, die Putin da aufstellt oder das Putin-Regime, er macht das ja nicht alleine, dass die mindestens gegenüber der US-Administration in dem Punkt wirkt?
Zum Teil. Also das war auf jeden Fall ein absoluter Fehlgriff, diese Formulierung von Biden, obwohl sie natürlich auch viel aussagt, was in den Köpfen vermutlich wirklich drinsteckt oder gedacht wird und auch die Realität da durchscheint, was man und in welchem Umfang man eingreifen würde. Aber zunächst einmal hat Putin es geschafft, dass sich Biden und die Biden-Administration auch wieder mit Russland als Priorität beschäftigen. Eigentlich wollte Biden sich ja hauptsächlich mit China auseinandersetzen und man hat gehofft, dass man Russland kontrollieren kann, managen kann, dadurch auch der erste direkte Gipfel. Da ging im letzten Frühjahr nach dem ersten Truppenaufbau an der russisch-ukrainischen Grenze. Und da hat man geglaubt noch, dass man jetzt ein bestimmtes Verhandlungsformat wiederbeleben könnte, aber sich dann trotzdem nicht so stark als Priorität mit Russland beschäftigen müsste. Und da hat Putin natürlich deutlich aufgezeigt jetzt, dass das dass diese Rechnung nicht aufgeht und dass Russland ganz klar an russische strategische Interessen ganz klar eine Priorität in den USA, aber eben auch für den Westen, eigentlich ein Begriff, den ich gar nicht gerne benutze, weil ich nicht mehr genau weiß, wer der Westen genau ist, sind, glaube ich, eher einzelne Länder und Institutionen, die dort agieren. Aber bei allem Austesten und natürlich werden auch gerade wieder die ganzen verschiedenen unterschiedlichen Interessen innerhalb der EU deutlich und auch zwischen USA und EU und USA und auch Deutschland, wenn wir Deutschland mit hineinbringen, gibt es sehr viele auch unterschiedliche Interessen und das hat immer eigentlich eine wirklich kohärente Politik gegenüber Russland stark beeinflusst und das nutzt Putin seit Jahren aus, auch erfolgreich aus, wenn sich diese Gelegenheiten bieten. Er verhandelt generell ja lieber bilateral und an der EU vorbei. Und dafür gibt insbesondere die EU ihm auch viele, viele Gelegenheiten. Aber dennoch hat jetzt diese Krise schon zur Folge, dass man sich stärker bemüht, Einigkeit zu präsentieren oder zumindest auch so einen Entscheidungsprozess zu gestalten, dass man da hinkommt. Es ist in aller Öffentlichkeit sichtbar, dass das noch nicht gelingt und dass auch aus russischer Sicht ganz klar ist, dass sie eigentlich nur mit den USA direkt verhandeln wollen. Aber immerhin ist es eigentlich im Endeffekt doch vielleicht auch das Gegenteil von dem, was Putin dann letztendlich will. Er will erstmal einmal diese Stimme auf der Weltbühne, aber es bewegt sich etwas und auch die EU bei ihren letzten, auch auf verschiedenen Ebenen, eigentlich auch Krisengesprächen in diesem Zusammenhang, zeigen auch ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass man eben eine kohärentere Politik braucht. Das entsteht nicht über Nacht, aber eigentlich ist das dann der gegenteilige Effekt von dem, was er eigentlich möchte.
Stichwort, es bewegt sich etwas. Ja, jetzt bewegt sich etwas. Also der Konflikt hält jetzt schon seit so vielen Jahren an. Hätte man nicht eine solche Situation, wie wir sie jetzt haben, in irgendeiner Form antizipieren können, beziehungsweise irgendwie früher für eine Deeskalation sorgen können? Ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt schon wieder irgendwas passieren musste, richtig, Menschen sterben und so weiter und so fort, dass es sich wieder zuspitzt und jetzt erst wieder richtig behandelt wird, keine Ahnung.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und ich glaube, mit dieser Art der Eskalation durch Russland haben auch wenige gerechnet. Und ja, das ist schon seit Jahren klar. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Die EU hatte es geschafft. Damit hatte man auch Putin und den Kreml überrascht, dass man es überhaupt geschafft hat, ein gemeinsames Sanktionsregime in Antwort auf die Krim-Annexion und den Krieg in der Ostukraine zusammenzuzimmern und dieses auch immer alle 6 Monate oder jedes Jahr, die Sanktionen müssen in verschiedenen Zeitabschnitten dann nochmal wieder bekräftigt werden, dass man das erhalten hat. Das hat Putin überrascht, aber diese Sanktionen haben vor allem in der Frühphase einen Effekt, wie lange sie dann wirklich einen größeren Effekt auf entweder die russische Wirtschaft haben oder hatten und auch auf das politische Kalkül. Also da gehen die Meinungen stark auseinander. Zumindest nutzt sich die Wirkung dieser Sanktionen über einen längeren Zeitraum ab. Und darüber ist man nie hinausgekommen. Also zum einen hat man es da geschafft, einmal auch einzelne Interessen von einzelnen Mitgliedstaaten unter dieses gemeinsame Ziel durch ein gewisses Zeichen setzen zu wollen, unterzuordnen. Aber darüber ist man nicht hinausgekommen. Und es gibt viele Beispiele und die deutsche Politik bietet natürlich ein ganz klares Beispiel. Nord Stream 2 ist immer anders behandelt worden als alle anderen Themen im deutsch-russischen oder EU-russischen Verhältnis. Und die Politik war stets sehr ambivalent. Also die Merkel-Ära ist davon gekennzeichnet, dass auf der einen Seite Angela Merkel eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Person war, die es geschafft hat, dieses Sanktionsregime zusammenzuhalten und auch eine zentrale Rolle im Normandie-Format, was ja das Minsker Abkommen voranbringen soll, spielte. Aber zugleich hat auch sie lange, wie jetzt erstaunlicherweise, wie auch wieder Olaf Scholz, Nord Stream 2 als ein privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet, wo es doch ganz klar ist, dass es geopolitische Implikationen hat. Also die Politik war schon immer auch in Deutschland, aber auch in der gesamten EU ambivalent. Und da hätte man viel früher umdenken können, ob das jetzt ausgereicht hätte, um Russlands größere geostrategische Interessen zu beeinflussen, sei dahingestellt. Aber hier testet vor allem auch Russland aus, weil es so lange sieht, dass es eben keine wirklich einheitliche, kohärente EU-Politik gibt und auch die USA sich anderen Themen, innenpolitischen Themen zugewandt hatte und es wird ausgetestet. Da hätte man sich in der EU, auch in der NATO, innerhalb der verschiedenen westlichen Bündnisse anders darauf vorbereiten können und man hätte auch den Krieg in der Ukraine sozusagen ernster nehmen können. Das wurde vielleicht auch schon für viele im Westen zur Normalität.
Jetzt haben Sie gerade schon die deutsche Politik gegenüber Russland angesprochen. Das ist jetzt die perfekte Überleitung zu meiner Frage tatsächlich. Wie beurteilen Sie denn, wie die Bundesregierung aktuell mit der Situation umgeht? Man hat zum einen, wie ich finde, ganz richtig gesagt hat, Annalena Baerbock, die wirklich einen starken Auftritt in Moskau hingelegt hat. Auf der anderen Seite wirkt es auf mich ein bisschen so, als ob man sich ein bisschen aus der Affäre ziehen möchte. Olaf Scholz positioniert sich nicht wirklich klar zu der Russland-Thematik. Und jetzt hat man 5000 Helme in die Ukraine geschickt. Und das wirkt alles ein bisschen lächerlich angesichts der Maßnahmen, die andere Länder da ergreifen. Und dann stellt sich Christine Lambrecht vor die Kameras und redet davon, man würde an der Seite mit der Ukraine stehen. Würden Sie sich wünschen, dass da ein bisschen mehr kommt von der deutschen Bundesregierung?
Also ich fange mal damit an, dass mir das Sorge macht, dass sich in den letzten Tagen die Diskussion sehr stark auf die militärische Unterstützung für die Ukraine verengt. Ich habe gerade von dem wirklichen Mangel an einer kohärenten, auch starken EU gesprochen in der Außenpolitik. Aber die EU wird sich nie an militärischer Unterstützung und dem Ausmaß davon messen lassen. Und dafür ist sie auch nicht da. Das heißt, also das auf die militärische Unterstützung für die Ukraine zu verengen, die Frage, finde ich bedenklich. Und sagt wieder viel aus, auch über die Tatsache, wie gespalten verschiedene westliche Akteure eigentlich sind. Und das sendet auch ein starkes Signal, auch wieder in Richtung des Kreml. Ich denke, die Reise von Annalena Baerbock ist so gut gelaufen, wie sie laufen konnte zu Lavrov. Sie ist dort souverän aufgetreten, sie war sehr gut vorbereitet. Und man muss aber auch sagen, Lavrov, wie wir ja schon gesagt haben, ist seit Urzeiten im Amt. Er gilt als ein Profi-Diplomat. Hatte er sich auch vorgenommen, sie nicht so vorzuführen wie den EU-Außenbeauftragten Borrell. Also auch Lavrov hätte sich anders geben können, hat er bewusst nicht getan. Daraus spricht auch, dass Russland nach wie vor den politischen, den wirtschaftlichen direkten Kontakt zu Deutschland braucht und will und dass man erstmal abwartend sich präsentiert hat. Also es ist also auf beiden Seiten ist es, glaube ich, bewusst professionell vorbereitet und dann auch so auch in Bildern transportiert worden. Die Rolle Deutschlands war in Bezug und ist in Bezug auf die Ukraine schon lange eine sehr wichtige. Also Deutschland gehört in der EU zu den Ländern, die Ukraine wirklich auch zu einer Priorität gemacht haben. Das haben viele EU-Länder bisher nicht, obwohl es gerade im Moment vielleicht etwas anders klingt. Und Unterstützung für die Ukraine und auch den ukrainischen Staat kommt in verschiedenen Formaten daher. Also auch wirtschaftliche Unterstützung, Unterstützung bei wichtigen Reformprozessen wie der Dezentralisierung. Da war Deutschland und ist Deutschland auf jeden Fall eines der EU-Länder, was am meisten also sowohl finanziell, aber auch anders unterstützt hat. Was am meisten fehlt, um auf die Frage zurückzukommen, ist einfach und war schon wieder seit Beginn dieser Regierung also einfach ein Fehlen einer klaren Politik. Annalena Baerbock klang anders als Olaf Scholz. Nun wird Außenpolitik, zumindest war das unter Merkel so, im Bundeskanzleramt gemacht, eher als im Auswärtigen Amt. Und dennoch sollte es kohärent klingen. Und im Moment ist noch nicht ganz klar, wo die Politik wirklich gemacht wird oder ob sich das Gewicht da vielleicht auch etwas zum Außenministerium verlegt. Aber sie sagten unterschiedliche Dinge. Das ist nicht gut für eine Regierung, gerade in so einer Krise. Es ist dann unglücklich, wenn sich eine Regierung gerade in einer Koalition, auch in einer komplizierteren Koalition findet und dann passiert so eine Eskalation auf internationaler Ebene im Gange. Aber das hat erstmal einen schlechten Eindruck hinterlassen. Davon hat man sich zum Teil erholt, aber einfach das große Thema im Raum ist dann immer, es gibt Konsens in der Regierung, dass es Waffenlieferungen nicht geben wird. Ich stimme völlig zu, 5000 Helme hätte man sich sparen können. Das sieht in der Tat auch für mich eher lächerlich und als ein Einlenken, also eigentlich auch ein Akzeptieren der Argumentation, dass man dass man sich beteiligen müsste. Und auf diese Frage ist es ja verengt worden. Das sehe ich auch eher als eine hilflose Geste oder Reaktion auf den Diskurs auch der einiger EU- und NATO-Staaten. Aber man müsste sich vor allem, und das hätte man tun können und klarer tun müssen, meines Erachtens, sich positionieren, welche Sanktionen auf welche Schritte Russlands folgen. Und wir wissen zwar natürlich nicht genau, was hinter verschlossenen Türen dann genau diskutiert wurde, aber soweit es sichtbar ist, hat man sich auch zusammen mit den USA und der EU darauf verständigt, generell zu drohen und verschiedene Optionen in den Raum zu stellen. Aber ich glaube, das hier ist eine Situation, wo man ganz klar sagen muss, wenn das passiert, folgt das. Und da gab es und ist immerhin noch ganz schwer zu erkennen, ob es diesen Konsens in der deutschen Regierung jetzt gibt. Also Olaf Scholz hat jetzt auch schon etwas anders über Nord Stream, endlich anders gesprochen. Aber es liegt immer noch so ein bisschen verdeckt auf dem Tisch. Man sagt einfach immer wieder, dann wird es schwere Folgen haben. Und einige auch SPD-Politiker, Politikerinnen sagen, Nord Stream 2 ist auf jeden Fall mit auf dem Tisch. Aber da Klarheit zu schaffen, also Deutschland kann auch ohne Waffenlieferungen Druck ausüben. Und Nord Stream 2 ist der direkte Hebel. Und den hat man immer wieder bewusst nicht eingesetzt. Aber in so einer Situation, wenn man eben militärisch nicht unterstützen kann oder will, dann wäre das gewesen, wo man Einigkeit demonstrieren sollte. Und das ist bisher nur sehr zögerlich und langsam passiert.
Ich würde das Rederecht gleich an Aha und an Hans weitergeben, auch wenn das der perfekte Moment wäre, eigentlich um die Diskussion zu gehen, weil jetzt so viele Punkte auf dem Tisch lagen. Aber ich gebe mal an die beiden noch. Wir müssen nur die Zeit ein bisschen im Blick behalten, dass wir noch ein paar Minuten zur Luft haben für Diskussionen, bevor wir sie ja auch dann ihren Feierabend entlassen sollen. Hoffentlich, denke ich. Vermutlich, keine Ahnung. Aha, du hast das Wort.
Für mich ist alles gut. Wir können noch weiter diskutieren.
Ja, alles gut. Okay, dann Aha, du darfst erstmal.
Dankeschön. Also Sie hatten ja bereits Nord Stream 2 als eine mögliche Sanktion angesprochen, die definitiv mit besprochen werden sollte. Zur Debatte steht ja außerdem der Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem SWIFT oder auch weitere wirtschaftliche Sanktionen. Bei Nord Stream 2, bei der Pipeline, stellt sich nur die Frage, wie brenzlig das für Deutschland werden könnte oder auch die Gründe, die meiner Meinung nach auch berücksichtigt werden sollten. Weshalb es dort noch keine Klarheit gibt in der Politik, in der deutschen Außenpolitik. Wenn man bedenkt, dass 50% oder ja knapp die Hälfte des deutschen oder in Deutschland verwendeten Gases aus Russland kommt und insofern eben Nord Stream 2 als Argument gegen Russland ein heikles ist. Und da finde ich schwierig, dass man da eine genaue oder einheitliche Position der Regierung Deutschlands verlangt. Wie sehen Sie das?
Ja, das steht natürlich genau dahinter. Deshalb ist es schwierig und bleibt es schwierig, dort einen Konsens zu erreichen. Und das Projekt ist ja so gut wie abgeschlossen. In der Tat ist Deutschland auch stärker als andere EU-Mitgliedstaaten von russischem Gas, zumindest mittelfristig, noch abhängig. Dafür braucht es, um also diese Gaslieferungen aus Russland weiter zu beziehen, braucht es Nord Stream 2 nicht. Man kann den Gasbedarf durch bestehende Pipelines abdecken. Russland will mit dieser Pipeline ganz bewusste Wege umgehen, vor allem den durch die Ukraine. Und das hat natürlich für die ukrainische Ukraine wieder auch den Verlust von Einnahmen für den Transport zur Folge. Und das ist ein großer Teil auch des wirtschaftlichen Aufkommens der Ukraine. Und damit will man natürlich auch ein weiteres politisches Druckmittel haben. Also ganz abhängig ist Deutschland von Nord Stream 2 nicht. Es gibt ja auch noch Nord Stream 1. Über Nord Stream 1 sprechen wir dann meistens nicht so viel. Und man hätte, das passt zu der Frage, die vorhin ja schon im Raum stand, wie hätte man sich auch anders aufstellen können. Also eine kohärentere EU-Politik, bei der dann auch Deutschland in dieser Hinsicht voll mitzieht, hätte auch im Sinne auch der Klimapolitik sich anders aufgestellt. Das hat man aber nicht gemacht. Das sind also jetzt zum Teil auch die Kosten aus diesen Entscheidungen, dass dann starke wirtschaftliche Interessen natürlich sich mit Nord Stream 2 jetzt verbinden und vor dem Hintergrund noch bleibender, mittelfristiger zumindest Abhängigkeit auch vom russischen Gas und für das es nur begrenzt Alternativen und auch nicht unbedingt gute andere Alternativen gibt, zumindest im Gassektor, das ist ein wichtiger Faktor dabei. Aber Sanktionen kosten auch immer was, wenn man es damit ernst meint, also was für andere Druckmittel hat man oder meint man, man müsste in dieser Situation ganz auf Druckmittel verzichten. Sanktionen werden immer als effektiver nachgewiesen, wenn sie sich auch mit Verhandlungen, Dialog und solchen Dingen verbinden. Aber ganz ohne sie auszukommen in diesen Situationen im Umgang mit Russland, wo gerade die wirtschaftlichen Verbindungen sehr stark sind, ist auch keine gute Option. Also idealerweise bräuchte man das alles nicht, aber in diesen Machtverhältnissen bleibt außer diesen wirtschaftlichen Sanktionen wenig, wenn man eben insbesondere die militärischen Szenarien nicht angehen möchte.
Ich möchte, wenn ich darf, zwei, drei lange Linien da reinbringen, weil ich glaube, man kann den Konflikt in der und um die Ukraine überhaupt nicht ohne ein paar historische Facts und Eckpunkte begreifen. Auch das aktuelle militärische Szenario nicht. Das eine ist, und das möchte ich immer wieder als Leseempfehlung geben, das Buch Bloodlands von Timothy Snyder. Der hat dargelegt, und zwar akribisch dargelegt, dass in diesem Raum, der die Ukraine umfasst, Ostpolen, Weißrussland, westliche Teile Russlands und das Baltikum, sind zwischen 1933 und 1945 in einem mörderischen Zusammenwirken von Hitler und Stalin 14 Millionen Menschen, die nicht Soldaten waren, 14 Millionen Menschen, Zivilbevölkerung, durch das Zusammenwirken dieser beiden diktatorischen Regimes getötet worden. Das ist im kollektiven Gedächtnis vieler, sowohl älterer als aber auch jüngerer Einwohner, Bewohner der jetzigen ukrainischen Bevölkerung, ganz tief verankert. Und das muss man wissen, dass das sozusagen einen Humus bedeutet oder bildet, der diese Spaltung der ukrainischen Gesellschaft in einen kleineren Teil, der sich ethnisch, historisch, soziologisch Russland verbunden fühlt, und in eine, glaube ich, große Mehrheit, die eben diese Historie kennt und sich nicht Russland zugehörig fühlt. Das zweite historische Faktum ist, es gab 1991 ein Referendum in der Ukraine. Da wurde über die Selbstständigkeit der bis dahin ja russischen Republik Ukraine abgestimmt. Das Votum war zu über 90% für eine selbstständige, souveräne Ukraine. Und an dieser Volksabstimmung haben sich wiederum schon über 90% der Menschen beteiligt. Das heißt, vor 30 Jahren hat die ukrainische Bevölkerung mit einer übergroßen Mehrheit, inklusive der Menschen, die im Donetsk und in Luhansk leben, hat für eine souveräne, von Russland unabhängige Ukraine gestimmt. Und dieses, auch die Unverletzlichkeit der Grenzen, wurden dann in einem Vertrag zwischen Russland und der Ukraine 1997, glaube ich, von Russland bekräftigt. Russland hat 1997 die Unverletzlichkeit und die Gültigkeit der ukrainischen Grenze bekräftigt, vertraglich bekräftigt. Und dazu gehörte sowohl die Krim als auch die Regionen Luhansk und Donetsk. Das sind einfach so ein paar Fakten, die man, glaube ich, wissen muss, um beurteilen zu können, welche Fallhöhe da ist, wenn Russland oder Russland unter Putin diese Dinge einfach jetzt in Frage und zur Disposition stellt. Das ist wirklich eine historische Dimension, sowohl mit den 15 Millionen Toten in den Bloodlands als auch die Geschichte nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Selbstständigkeit der Ukraine, die ist beispiellos. Und als allerletzter Fakt, ein Grund dafür, dass Russland die Selbstständigkeit der Ukraine anerkannt hatte, war, dass die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Ukraine die viertgrößte Atommacht der Welt. Sie hat nämlich die russischen Atomraketen, die auf dem Gebiet der Ukraine stationiert worden waren, sozusagen geerbt. Das war ihr nationales Eigentum. Und die Ukraine hat dann als souveräner Staat diese Raketen, hat sich selbst denuklearisiert, hat die Raketen zur Verschrottung an Russland gegeben. Und das war eben gekoppelt an die Forderung, und Russland hatte die erfüllt, dass Russland damit auch die Souveränität der Ukraine anerkennt. Das sind so ein paar historische Eckpunkte, die Putin in seiner Politik schlicht und einfach ignoriert und die, ich glaube, auch nicht allen Playern im Westen wirklich bekannt sind, die aber die eigentliche Dimension dieses politischen Skandals mit ausmachen. Entschuldigung, dass das so lang war.
Dafür muss ich, glaube ich, nicht entschuldigen.
Wenn ich kurz darauf reagieren kann, ja. Auf jeden Fall. Also gut, dass Sie da noch so viele Eckpunkte mit reinbringen. Also dieses Abkommen, es gab in der Tat ein bilaterales Abkommen Ende der 90er, aber das, worauf Sie, glaube ich, vor allem ansprachen, ist das von 1994, das Budapest-Memorandum. Und da ging es um genau den Rücktransport den Transport der Nuklearwaffen nach Russland im Gegenzug für die Garantie der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Und das ist ein internationales Abkommen, das war ein Memorandum an diesem Abkommen und die USA und Großbritannien waren mit dabei bei diesem Abkommen. Also das ist durch die Annexion der Krim, ist das also völlig nichtig geworden, dieses Abkommen. Und ich finde es auch sehr wichtig, also ich halte auch dieses Buch von Timothy Snyder für sehr wichtig, denn es wird auch in Deutschland, hören wir immer wieder von unserer historischen Verpflichtung Russland gegenüber und diese Gleichsetzung von Russland und der Sowjetunion, die ist auch insbesondere in Deutschland sehr stark ausgeprägt und das nutzt natürlich auch Putins Sicht auf die Geschichte stark aus, aber Russland war eben nicht gleich Sowjetunion und wenn wir die Sowjetunion insgesamt in den Blick nehmen und gerade in dieser Zeit, dann sind das auch die Bloodlands, das ist dann die Ukraine und auch Belarus ganz stark, die wir stärker da im Blick haben müssen und was auch die Ukraine der europäischen, insbesondere auch der deutschen Öffentlichkeit übel nimmt, dass das häufig verschwindet hinter der Gleichsetzung Russland und Sowjetunion. Und in der Tat, dieses Referendum am 1. Dezember 91, noch bevor die Sowjetunion aufgelöst wird, selbst auf der Krim hat die Mehrheit der teilnehmenden Wähler und Wählerinnen sich damals für eine unabhängige Ukraine ausgesprochen, also unabhängig zu dem Zeitpunkt von der Sowjetunion, aber damit ja auch ein unabhängiger Staat sein zu wollen. Und das, was ich am Anfang sagte, was wir jetzt so stark sehen, das Verständnis dafür, ein unabhängiger Staat zu werden, das ist noch viel stärker geworden in den Regionen im Südosten der Ukraine, wo es etwas schwächer war. Aber 91 geht es schon eigentlich mit einem klaren Votum dazu los. Das ist ein sehr wichtiger Bezugspunkt.
Nun wurden ganz viele Optionen angesprochen und abgewogen ja eigentlich schon durch Sie und durch alle Teilnehmer hier. Trotzdem würde ich vielleicht so als Schlussfrage, und da ist unser Gast vielleicht noch die letzte Option, sondern der Rest erstmal gefordert, tatsächlich die Schlussfrage trotzdem nochmal so ein bisschen zusammenfassend sehen. Was würdet ihr jetzt sagen? Also wie sollte man am besten mit dieser Krise umgehen? Wir haben ja nur verschiedene Optionen gehört oder verschiedene Wege, die jetzt gegangen sind und mögliche Vor- und Nachteile eigentlich auch schon, aber mich würde nochmal interessieren, wie würdet ihr das sehen? Also was ist der Weg, den ihr präferieren würdet im Umgang mit dieser Krise? Wie sollte man, wie könnte man auf diesen Konflikt reagieren? Und natürlich würde mich vor allen Dingen interessieren, warum ihr genau diesen Weg so seht. Ja, aha, dann fangen wir an.
Ja, also ich denke, dass es nicht den einen Weg gibt. Das wurde ja jetzt in der Diskussion auch ziemlich deutlich, dass es verschiedene Optionen gibt. Was ich allerdings für wichtig halte, ist, dass die deutsche Regierung geschlossen auftritt und natürlich nicht jeder einzelne Politiker einer Meinung sein muss, aber das ist definitiv ein klares Statement von Olaf Scholz auch braucht und ein gesammeltes und dadurch auch wesentlich sichereres Auftreten nach außen.
Aber was genau das Auftreten sein soll, bleibt bei dir offen. Oder welche Forderungen soll damit verbunden werden?
Naja, also die USA bzw. Joe Biden hatte sich ja schon mehrfach geäußert. Eine seiner Aussagen ja auch revidiert, in der er nicht ganz klar zwischen Einmarsch und Angriff auf die Ukraine unterschieden hat. Aber ich finde, dass auf jeden Fall Deutschland das Gespräch mit den USA suchen sollte und nicht alleine, also zusätzlich dazu, nicht nur alleine als Land geschlossen auftreten sollte, sondern sich auch mitunter an den USA orientieren sollte, da ich mir vorstellen kann, dass Putin dann, ich will nicht sagen, mehr Angst hätte, aber das ist der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall vielleicht Position noch einmal überdenken würde und mit einem größeren Respekt vor den USA als Weltmacht auch diplomatischer an den Konflikt herangehen könnte.
Anschließend an AHA würde ich mir auch vor allem eine klare Aussage zu Nord Stream 2 wünschen
Und ich würde mir auch wünschen, dass unser Bundeskanzler sich da nicht aus der Affäre zieht mit Aussagen wie, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt, weil es das offensichtlich nicht ist. Das ist für jeden und jede ersichtlich und klar. Und klar ist man jetzt auch schon abhängig von russischem Gas, aber sich wieder jetzt diese Pipeline in Betrieb zu nehmen, würde sich eben wieder bedeuten, dass man sich für Jahrzehnte mehr abhängig macht von diesem russischen Gas. Und das halte ich in der aktuellen Situation nicht für die richtige Entscheidung.
Dann die Frage an dich, JS, weil du ja gerade darauf reagiert hattest, was machen wir mit der NATO-Garantie? Also Putin möchte ja letztlich die Aussage haben, ja, die NATO wird oder Ukraine wird niemals Mitgliedsland der NATO werden. Was machen wir mit dieser Aussage?
Wie wir es mit dieser Aussage machen, ob die NATO da dem zustimmen sollte.
Na, ob es letztlich diese Garantie für ihn gibt oder nicht. Das ist ja die Frage, die im Raum steht.
Ob es diese Garantie geben sollte für Putin, auf gar keinen Fall.
Warum?
Also, weil das eine erstmal sollte jedes Land frei entscheiden dürfen, ob es Mitglied der NATO werden möchte oder nicht. Und in der USA sage ich schon, in der Ukraine besteht ja der Wunsch danach durchaus auch schon seit längerer Zeit. Und es wurde jetzt ja heute auch schon mehrfach gesagt, dass es eben keine schriftliche Garantie dafür gibt, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Es gab damals diese mündlichen Versprechen bei der Wiedervereinigung von Deutschland. Aber das wurde halt auch schon gesagt, dass eigentlich Russland damals 1997, was glaube ich, dem eigentlich zugestimmt hat. Und von daher, es wäre absolut dämlich, ist ein komisches Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein, wenn man diese Forderung von Putin erfüllen würde, weil damit würde man ihm ja praktisch alles geben, was er eigentlich erreichen möchte. Und damit wäre seine Provokation ja zu 100% erfolgreich gewesen. Von daher nein.
Hans, wie würdest du es einschätzen?
Wenn man jetzt sagen würde, ja, lieber Putin, hier ist die Ewigkeitsgarantie, niemals wird die Ukraine Mitglied der NATO werden, das wäre das Springen über ein Stöckchen, das einem hingehalten wird. Das ist komplett falsch und offen gesagt, es braucht eines solchen Blankoschecks oder einer Blankoabsage überhaupt nicht. Die Ukraine möchte seit langem Mitglied der NATO werden. Die NATO hat aber ein Prinzip, dass sie sagt, wir nehmen keine Staaten als neue Mitglieder auf, die Krisenregionen sind. Und die Ukraine ist nun mal also wirklich Krisenregion. Und Anfang der 2000er, glaube ich, als die Ukraine sagt, wir möchten Mitglied werden, da waren die USA im NATO-Rat waren dafür, dass die Ukraine, wenn ich es richtig weiß, dass die Ukraine Mitglied wird, aber die NATO mehrheitlich hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Also Putin muss eigentlich wissen, dass die NATO nicht das Interesse hat, in der Weise, wie er es als Zerrbild an die Wand malt, sozusagen bis vor seine Haustür mit Panzern und Atomraketen dahin zu fahren. Und deswegen, wenn die NATO jetzt sagen würde, ja, wir geben hier diese Ewigkeitsgarantie, nie und nimmer wird die Ukraine Mitglied der NATO. Das wäre übrigens auch seitens der NATO oder der NATO-Staaten eine Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Ukraine als souveräner Staat. Ein souveräner Staat muss die Möglichkeit haben, sich zu bewerben in Bündnissen, militärischen, ökonomischen, politischen Bündnissen, wenn er das möchte. Er hat keinen Anspruch, dass die dann ihn auch gerne aufnehmen. Das heißt, da ist die Situation, wie sie jetzt ist, eigentlich eine durchaus hinreichend geregelte. Und deswegen darf man das nicht machen. Was nötig ist, das sagen ja nun wirklich alle, eine einheitliche und zwar auch deutliche Sprache und Positionierung der Bundesregierung. Da kann man, glaube ich, jetzt muss man wissen, der Kanzler ist kein außenpolitischer Experte. Olaf Scholz war Finanzminister und hat Hamburg regiert. Da hat er auch schon mal einen G8-Gipfel unglücklich gemanagt. Aber er ist kein gelernter Außenpolitiker. Man muss jetzt mal gucken, die Person, die sein außenpolitischer Berater im Kanzleramt ist, das ist ein sehr erfahrener und interessanter Mann, der aus dem Auswärtigen Amt rübergekommen ist. Das ist kein politischer Hardliner. Da hoffe ich mal, dass Jens Plötner, so heißt er, als außenpolitischer Berater Scholzens die Sache in eine gute Position bringt. Als allerletztes, ja, die Energiefrage. darauf ist hingewiesen worden, auch da ein Lektüre-Tipp beim DIW gibt es von Claudia Kempfert und anderen eine ganze Menge ziemlich gute Studien, die alle nachweisen, das, was Frau Sasse eben auch gesagt hat, wir brauchen für die Energieversorgung, auch solange wir Erdgas noch brauchen in Deutschland und Europa, sind wir nicht angewiesen auf Nord Stream 2. Es geht auch mit Nord Stream 1, es gibt auch andere Pipeline-Systeme, es gibt Liquid Gas und so weiter. Wir brauchen sie nicht. Also man müsste schon überlegen, ob man sagt, es gibt mindestens ein Moratorium für die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Man muss nicht sagen, das Ding geht nie in Betrieb, aber man könnte sehr wohl sagen, da jetzt vor allem eben auch von Scholz eingestanden klar ist, das ist nicht nur ein privatwirtschaftliches Projekt, sondern es hat hohe geopolitische Implikationen, dass man sagt, aus dieser Situation heraus, wie wir sie haben, sagen wir jetzt mal, die nächsten ein, zwei Jahre geht das Ding einfach nicht ans Netz, bis die Verhältnisse sich geklärt haben. So, also das wäre zum Beispiel so eine Position, die man einnehmen könnte und gleichzeitig gegenüber Russland reden auf allen möglichen Kanälen. Dieser verrückte Admiral Kai Schönbach, der hat in einem Punkt ja recht gehabt in seiner Rede in Mumbai in Indien, als er gesagt hat, was Putin vor allem auch will, ist Form von internationaler Anerkennung. Ja, die kann man ihm geben, die kann man ihm oder muss man ihm auch geben in einer Form, die dann doch deutlich eigene Positionen und das Nicht-Einknicken vor der militärischen Drohgebärde beinhaltet. Das ist alles möglich.
Wie immer umfassend von Hans. Trotzdem, bald zurück an die Expertin. Sie haben quasi das Schlusswort. Was würden Sie jetzt empfehlen? Scholz ruft Sie morgen an und sagt, Mensch, geben Sie mir mal eine Empfehlung. Was wäre Ihr Tipp an die Bundesregierung? Wie soll sich verhalten werden?
Ja, ich kann nur das wiederholen, was ich auch vorhin schon sagte. Also auf jeden Fall eine eindeutige Ansage als Regierung machen, ganz klar sich zu Nord Stream 2 als möglicher Sanktion, ob nun als Moratorium oder es ganz auszusetzen, zu positionieren, denn man hat sonst wenig Konkretes anzubieten und auch den direkten Kontakt zu Putin zu suchen. Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das in dieser Zeit passiert alles, wo es keine Angela Merkel gibt, die direkt den direkten Draht zu Putin sucht und wieder sich in eine für sie vermutlich immer sehr frustrierende Verhandlungsrunde begibt. Also diese Präsenz, also ich will nicht sagen, dass Scholz Merkel werden muss, aber sie war schon die einzige, das muss man einfach so anerkennen, die einzige europäische Politikerin, etwas noch Macron, aber auf andere Art und Weise, die in solchen Diskussionen direkt zum Telefon griff und diese Art der Krisendiplomatie betrieben hat. Das kann man sich im Moment bei Scholz schwer vorstellen, aber eine gewisse, also auch diese Präsenz muss er haben. Das ist ja in Planung. Ich glaube, das wäre wichtig. Ich sehe es genauso, dass die NATO natürlich keine Garantien geben kann und wird und sollte, was die weitere Osterweiterung angeht. Das einzig Positive, und da kann, glaube ich, auch Deutschland weiterhin und vielleicht auch noch verstärkt eine Rolle spielen, durch diese vielen verschiedenen Verhandlungen momentan. Also es sind ja auch noch viele andere bilaterale und auf EU-Ebene, auf Beraterebene, politischen Ebene, sind ja ganz viele Gespräche auch im Rahmen der OSZE, im Rahmen des NATO-Russland-Rates kommen vorsichtig in Gang. Und wenn man irgendetwas Positives in dem Ganzen sehen kann oder will, dann ist es zumindest auch ein politischer Wille, so sieht es aus, auf der russischen Seite auszuloten, wo es Verhandlungsspielräume gibt. Und es wird sie nicht bei dieser Maximalposition NATO-Osterweiterung geben. Aber es gibt, und das ist auch in natürlich Russland bewusst, es gibt viele Bereiche, in denen man diesen Verhandlungsspielraum neu austesten, ausloten muss. Also wir sind lange hinter die Berechenbarkeit der Rüstungskontrolle des Kalten Krieges zurückgefallen. Also es gibt Bereiche, die gar nicht geregelt sind, wie sie auch im Kalten Krieg geregelt waren. Es gibt neue Bereiche im Bereich Cyber zum Beispiel, aber auch in Themen wie Klimapolitik. Also wir müssen, wenn wir so ein bisschen längerfristig über die jetzt nötige Deeskalation einer konkreten Situation nachdenken, dann kann auch da, und das wäre genau etwas, wo Deutschland auch stark innerhalb der EU in Verbindung mit den USA zeigen kann, dafür den Raum zu schaffen, für diese Art von Verhandlungen, die wieder mittelfristig Berechenbarkeit und ein gewisses Vertrauen, wenn auch nicht immer gemeinsame Interessen natürlich, auf Seiten der USA, der EU, NATO und auf der anderen Seite Russlands ausbalancieren könnten.
Ja, Frau Sasser, dann danken wir Ihnen recht herzlich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, mehr als wir eigentlich jemals geplant haben. Herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in diesen Konflikt und ich vermute irgendwie, dass uns das begleiten wird und eventuell hören wir uns ja dann nochmal wieder. Uns würde es mit Sicherheit sehr freuen.
Gerne, ich diskutiere gerne wieder mit. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, wir haben zu danken. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Und damit machen wir quasi das bekannte Schleifchen an diesen ersten Konflikt, den wir uns heute angeschaut haben und gehen nicht in den zweiten Konflikt, das stimmt nicht, aber in die zweite Thematik, denn es gab durchaus Vorwürfe an uns, warum wir immer noch keinen Blick auf die neue Ampelkoalition geworfen haben und warum wir darüber noch nie gesprochen haben. Schlichtweg, weil bisher nicht die Zeit dafür war. Heute soll die Zeit sein. Wir wollen also so ein bisschen über die bisherige Bilanz, wenn man das nach so vielen Tagen überhaupt sagen darf, der Ampelkoalition sprechen, die sich im November ja gebildet hatte, mit diesem wunderschönen Slogan mehr Fortschritt wagen. Und wollen uns quasi so drei Aspekte anschauen, die oder wo ich die Position oder die Meinung entsprechend heute gerne mit euch diskutieren würde. Nämlich erstens der Blick auf den Koalitionsvertrag. Wir wollen jetzt keine intensive Betrachtung machen, keine Sorge, da gibt es genug Analysen. Aber ein kurzer Blick darauf, ein kurzer Blick auf die personelle Verteilung. Und dann wollen wir mal so ein bisschen schauen, was ist denn bisher passiert? Was waren vielleicht überraschende Dinge und was waren Dinge, wo man drüber diskutieren kann? Ich glaube, alleine der Blick auf die Corona-Politik wird uns wahrscheinlich spätestens an den Punkt bringen, in Diskussion zu kommen. Und der erste Schritt ist tatsächlich der Koalitionsvertrag, der entsprechend verabschiedet wurde. Man hat es ja vorhin im Intro gehört. Ein sehr langer. Wenn man ihn intensiv liest, merkt man auch die Einflüsse der verschiedenen Parteien oder vielleicht auch nicht Einflüsse. Und die erste Frage quasi, die ich gerne in den Raum stellen würde an euch, ist entsprechend die Frage, was hat euch am Koalitionsvertrag überrascht? Was waren Dinge, von denen ihr nicht gerechnet hättet? Was sind Dinge, die eurer Meinung nach fehlen? Welche Partei hat da am meisten Einfluss genommen? Also quasi so, was sind Dinge, die euch in Bezug auf den Koalitionsvertrag aufgefallen sind, positiv wie negativ? Und JS darf beginnen.
Das waren jetzt sehr, sehr viele Fragen. Ich muss noch mal ins Dokument gucken, habe ich mir nicht alle gemerkt. Also, wie schätze ich den Koalitionsvertrag ein? Ich bin, ja, ich glaube, wenn man jetzt als Juso sagt, man ist begeistert von dem Koalitionsvertrag, dann ist man entweder in der falschen Partei gelandet und sollte lieber zu den Julis gehen oder man lügt. Also eins von beiden muss es in dem Fall sein. Aber ich, ja, also zum einen finde ich es gut, dass die CDU nicht mehr an der Regierung beteiligt ist. Das glaube ich, habe ich auch schon in jeder Folge ungefähr 500 Mal gesagt, aber jetzt muss es noch einmal gesagt werden. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte, auf die man hier eingehen kann. Was mich, glaube ich, am Koalitionsvertrag am meisten stört, oder das ist das, was mir jetzt sofort einfällt, und da leitet sich auch für mich die Gewinnerpartei ab, ist die FDP, die es ja erreicht hat, dass man quasi Steuererhöhungen von diesen komplett absehen wird, obwohl das ja sowohl von Grünen als auch von SPD gefordert wurde. Das finde ich sehr enttäuschend. Ich finde es schade, dass man sich da nicht durchsetzen konnte gegen Christian Lindner. Na klar sind so Koalitionsverhandlungen sehr vielschichtig und man muss viele verschiedene Positionen abwägen und auch die SPD und die Grünen konnten Positionen von sich durchsetzen. Aber ich habe es auch schon mal so ähnlich formuliert, dass viele Punkte, die von SPD und Grünen im Koalitionsvertrag gelandet sind, Konsenspunkte waren vorher. Und von daher würde ich da die FDP als die Gewinnerpartei sehen oder Gewinnerinnenpartei. Und bin vom Koalitionsvertrag mäßig begeistert.
Also ich muss da JS zustimmen. Ich finde auch, dass der Einfluss der FDP sehr stark war und das sieht man ja dann auch an der Verteilung der Ämter und allein an dem Fakt, wie JS auch schon gesagt hat, dass von Steuererhöhungen abgesehen wurde, was ganz toll ist. Nein, also ich finde es auch gut, dass die CDU nicht mehr in der Regierung ist. Ich finde aber, dass die SPD sozusagen der kleine Verlierer war, weil sie als
Gewinner, sag ich mal, der Wahl nicht wirklich viele Punkte durchsetzen konnten.
Upsala, habe ich mich gerade dreimal entmutet und wieder gemutet. Um jetzt auch nochmal ein bisschen was Positives hier heute zu nennen in dieser Folge, mit Sicherheit, das haben wir auch schon, glaube ich, mittlerweile 5-mal gesagt, dass eben eine Abschaffung des Paragraphen 219a in Aussicht gestellt wurde. Ich habe es auch schon 500-mal gesagt, dass der Paragraph überhaupt jemals existiert hat und auch immer noch existiert, ist für mich ein Skandal. Dann wird die Frage, wann Bubats legal, wohl auch in nächster Zeit beantwortet werden. Da ziehe ich jetzt persönlich keinen Vorteil draus, aber ich glaube, viele in meinem Alter und auch natürlich die ganze Bevölkerung schon. Das finde ich auch sehr fortschrittlich. Und ich hatte noch einen weiteren Punkt, den ich jetzt vergessen habe. Ich glaube auch, dass es für Mitglieder der LGBTQ+-Community mit dieser neuen Koalition viele Fortschritte geben wird. Und ich finde, da hat mich der Koalitionsvertrag vielleicht ein bisschen positiv überrascht, aber vielleicht auch nur, weil man von den Koalitionsverträgen der Großen Koalition da in dem Bereich so Negatives gewöhnt war, dass in dem Bereich von LGBTQ+-Rechten schon relativ viel im Koalitionsvertrag steht. Wie viel davon im Endeffekt umgesetzt werden wird, weiß man natürlich nicht. Aber das war erstmal für mich persönlich ein sehr positiver Aspekt.
Wie sieht es mit Klimapolitik aus? Das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, denn alle Analysen sagen, das, was im Koalitionsvertrag steht, reicht nicht, um entsprechend die nötige Erderwärmung entsprechend zu bekämpfen. Wenn wir auch an die letzte Folge zurückdenken mit Özdemirli, wo es ja dann sehr schwerpunktmäßig genau darum ging. Und da sagen, wie gesagt, alle Analysen, die man so lesen kann, jedenfalls, dass das nicht ausreicht und dass auch die Vorgänge nicht reichen. Und wenn man jetzt gerade gehört hat, die FDP für JS die Gewinnerin, ich glaube, das sagen alle, oder der Gewinner dieses Koalitionsvertrages. Auch die FDP hat sich vorher auf die Fahnen geschrieben, mit ihrer Art der Politik, einer marktkonformen Politik, trotzdem irgendwie ja Klimaschutz zu betreiben. Und da sind die Bilanz, zumindest nach dem, was im Koalitionsvertrag steht und den Plänen, die sie haben, erstmal nicht ausreichend aus. Wie schätzt ihr das ein? JS, bitte.
Ja, das ist aber jetzt auch nichts, was überraschen dürfte, weil es war ja auch schon vorher anhand von dem Wahlprogramm klar, dass keins der Wahlprogramme das reicht für das 1,5-Grad-Ziel. Ich glaube, die Frage, die sich in der jetzt kommenden Regierung so ein bisschen stellen wird, und das manifestiert sich auch am Amt von Robert Habeck, ist so ein bisschen die Frage Kapitalismus versus Klimawandel und wie schaffen wir es, unseren Wohlstand zu halten und gleichzeitig eben die Klimaziele zu erreichen. Und da wird es wahrscheinlich so ein bisschen zu einer Auseinandersetzung kommen zwischen Christian Lindner und Robert Habeck, weil klar, auch Robert Habeck wird sich ein bisschen an sein Amt anpassen müssen, aber ich finde, es zeigt jetzt schon in den ersten Tagen, dass eben Robert Habeck doch noch Klimaschutz priorisiert gegenüber dem Wohlstand, und das wird Christian Lindner natürlich ganz anders sehen und kann dann natürlich als Finanzminister auch relativ viel blockieren. Und von daher, ja, erstmal ist das ernüchternd, aber ich habe auch nicht erwartet, dass der Koalitionsvertrag dafür reichen wird, die Klimaziele einzuhalten. Von daher ist das jetzt nicht eine Überraschung gewesen.
Also im Koalitionsvertrag sind meiner Meinung nach ja, also es wird ja angesprochen, dass der Klimaschutz mit oberste Priorität hat und auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft es immens wichtig ist, dass wir das jetzt vorantreiben. Und meiner Meinung nach ist es sehr, sehr, sehr utopisch und so malerisch geschrieben, so im Sinne von genau das, was wir jetzt gerade hören wollen, dass die erneuerbaren Energien und der Kohleausstieg schon vor 2030 kommen sollen und dass das oberste Ziel sein soll, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ob das alles schnell genug und überhaupt genug ist, ist halt die große Frage, weil es vor allem in den letzten Jahren halt einfach viel heiße Luft um nichts war.
Generell muss ich sagen, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen drüber. Das weiß ich auch, dass sich Expertinnen da eben streiten, ob das Klimaschutzprogramm der FDP reicht oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass dieser marktwirtschaftliche Ansatz der FDP beim Klimaschutz funktionieren wird. So nach der Prämisse, der Markt regelt das schon. Da glaube ich einfach nicht dran. Vielleicht überrascht mich die FDP und die Koalition da positiv und in ein paar Jahren muss ich diese Aussagen von mir hier revidieren, aber ich sehe generell mit einer Regierung, in der Christian Lindner, wie gesagt, Finanzminister ist und damit einfach ein immens wichtiges Amt innehat, nicht wirklich eine realistische Chance auf guten Klimaschutz, den ich aber auch sonst auf der Welt eher selten sehe.
Aber sprich, dieses Sofortprogramm, das Robert Habeck angesprochen hatte, unter anderem ja auch eine starke Förderung der Windenergie vorsieht, mit einer, zumindest erstmal im Dialog und dann vielleicht irgendwann als Regelung Abschaffung der 10K-Regel, nicht dafür, dass man vielleicht da Tendenzen sehen kann. Also ich würde dir ja zustimmen, JS, bei dem, was du gesagt hast, dass es da zumindest ja eine problematische Grundhaltung gibt und die FDP, man denke nur an die Aussage, die der neue Verkehrsminister entsprechend gleich getätigt hat, ich bin der Verkehrsminister der Autofahrer, und damit meint er, glaube ich, nicht die E-Autofahrer, wobei ja auch letzte Folge, wir haben gehört, muss ja auch nicht ein E-Auto sein, aber gut, das meint er damit, glaube ich, nicht. Aber nichtsdestotrotz spricht nicht dieses Sofortprogramm und die Ideen, die dahinter stehen, jedenfalls, die ja erstmal positiv sind, nicht ein bisschen gegen diese Vermutung, dass es nicht besser werden würde. Aha.
Das ist eine Illusion, die ich dank der letzten oder vorletzten Lagefolge gehört habe. Und zwar liegt das Problem ja darin, dass die Zulassung so lange dauert und auch der Bau von Windrädern mehrere Jahre mit sich zieht. Da kann ich die Folge auch nur empfehlen. Und ich glaube, dass die Zulassung immer noch mit eines der größten Probleme darstellt. Und das kann natürlich Robert Habeck jetzt ändern, indem er die Kilometer-Durchmesser-Grenze oder die Radiusgrenze abschafft. Aber das wird dauern. Und ich glaube, dass da extrem viele bürokratische Hindernisse auch geben wird. Und das nicht einfach so von heute auf morgen für tausende neue Windräder in Deutschland sorgen wird.
Also erstmal sehr interessant, aha, für diesen Punkt, das war mir jetzt gar nicht so klar, weil ich mich tatsächlich auch mit Klimapolitik echt nicht so sehr beschäftige. Zum einen, weil es mich nicht so sehr interessiert, was da echt ein bisschen naiv ist, aber es ist auch immer sehr ernüchternd, sich damit zu beschäftigen, weil im Endeffekt man immer zu dem Schluss kommen wird, in ein paar Jahren ist alles ganz schön schlimm auf dieser Welt. Kavisch, Ihren letzten Satz, das würde ich gerne nochmal klarstellen. Ich habe nicht gesagt, dass nichts besser wird. Prinzipiell, CDU ist aus der Regierung, es kann nur besser werden in den meisten Bereichen. Aber es wird ihnen nicht reichen, um das zu erreichen, was erreicht werden müsste. Und von daher sehe ich da keine so rosige Zukunft für Deutschland, für die Welt, was Klimaschutz angeht.
Ich habe deinen Punkt übrigens, Entschuldigung, du kannst gleich, ich habe deinen Punkt übrigens genauso verstanden. Ich wollte nur auf die aktuellen politischen Geschehnisse hinweisen und diese Initiative von Robert Habeck dann entsprechend in den Raum werfen, die ja zumindest in diesem Bereich Windenergie, und er hat zu Recht auf die letzte Ausgabe von dem Podcast Die Lage verwiesen, die ja da so eine Reise gemacht haben durch Deutschland und sich da verschiedenen Windparks und eigentlich hauptsächlich einen Windpark angeschaut haben und davon ausgehend so ein bisschen die rechtlichen Hintergründe darstellen, die ja genau da ansetzen wollen, unter anderem ja über Flächennutzungspläne, die deutlicher vorsehen, dass Windenergie in den Bundesländern auch gefördert werden soll und muss. Ich wollte nur den Gegenpunkt aufmachen, quasi, dass da Tendenzen da sind. Ich verstehe dich völlig und würde dir da auch zustimmen, was die Gefahr zumindest verdeutlicht, dass es irgendwie eine Tendenz geben könnte, dass diese Hoffnungen auf ein Erreichen dieses besagten Zieles durch dann doch eine eher marktkonforme Politik der FDP ja gestört wird oder behindert wird, wie auch immer, welches Wort man da benutzen möchte. So, eher du darfst, sorry.
Kein Problem. Was mich auch interessiert hat, war der Punkt der Digitalisierung in Deutschland. Und da steht im Koalitionsvertrag ja, dass sich zuerst auf sogenannte, ich weiß nicht genau, weiße Flecken oder so bezogen werden soll. Also ich schließe jetzt mal auf so eher ländliche Regionen, bei denen man noch gar keine Internetverbindung so richtig bekommt. Was ganz gut ist, so dass es alles ein Vorhaben ist mit dem Glasfaserausbau, steht auch alles drin, wo ich mir auch denke, gut, vielleicht 30, 35 Jahre zu spät. Und den Punkt, den AHA vorhin genannt hat, mit der, dass die Bürokratie all den Bauvorhaben im Weg stehen könnte, auch das habe ich im Koalitionsvertrag gelesen, dass sie die Bürokratie langsam EN, abbauen wollen und mehr Personal einsetzen wollen. Generell in vielen Bereichen mehr Personal einsetzen wollen, mehr auf Digitalisierung setzen wollen, digitale Zertifikate, digitale Formate und Formulare, wo ich mir denke, okay, das ist ja schön und gut, aber wo soll dieses Personal herkommen? Und wie soll das alles so im Großen und Ganzen funktionieren?
Ich möchte an der Stelle nur ein kleines Beispiel für Digitalisierung in Deutschland anbringen, falls ich das nicht schon mal erwähnt hatte. Und zwar mussten sich Kommilitonen von mir einklagen an der Uni, weil ihr Fax nicht richtig zugestellt wurde, beziehungsweise sie überhaupt gar nicht erst wussten, was ein Fax ist als ausländische Studenten. Und ja, dass sie dann mehrere tausend Euro gekostet hat, da digital wirklich gar nichts ging. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, aber auch gleichzeitig eben ein Armutszeugnis für den aktuellen Stand der Technik und digitalen Fortschritte in Deutschland. Und ja, wir werden sehen, was sich in den nächsten vier Jahren verändern wird. Ich bin gespannt, aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird auch das mit den Windrädern und weiteren technischen Neuerungen erstmal nichts. Da müsste man wirklich ganz, ganz unten anfangen.
Ja, bei der Digitalisierung haben wir ja wahrscheinlich noch die Hürde mit dem schönen Namen Föderalismus, die dann noch mit hineinwirken lässt. Denn allein in der Corona-Krise hat man mitbekommen, dass die Bundesländer nicht mal gleich Verwaltungssysteme benutzen, miteinander zu kommunizieren. Diese Anfangszeit, wo immer noch Faxe geschickt worden sind, entsprechend zum RKI spricht ja auch irgendwie für sich. Und bis heute hat man ja festgestellt, 80% aller Büros im Bundestag haben immer noch Faxgeräte. Also dann ist es vielleicht auch ein hausgemachtes Problem in dem Fall. Ja, Hans, wie würdest du es denn einschätzen, wenn wir diesen Koalitionsvertrag insgesamt anschauen? Ein paar Sachen hatten wir jetzt genannt, sicherlich nicht vollständig, mit der noch auf dieses Bürgergeld statt Hartz IV eingehen können. Und wir haben auch beim Klimaschutz nicht darüber gesprochen, dass ja erstmal dieser Vorsatz bestehen soll, dass quasi jede Maßnahme immer bezüglich des Klimaschutzes auch überprüft wird, was ja erstmal nicht schlecht klingt. Ja, wie würdest du es insgesamt einschätzen, wenn man einen großen Bogen um den Koalitionsvertrag quasi einmal schlägt?
Ich würde den vor allem nicht überschätzen. Der Koalitionsvertrag ist keine Gebrauchsanleitung, keine Bibel für die Zukunft, wo jeder, der Politik macht, da jetzt erstmal morgens reinguckt, was steht denn da drin. Der Koalitionsvertrag ist ein bisschen sowas wie ein Eheversprechen, wo zwei, wenn ich jetzt nochmal diese Regierungsbildung mit diesem Bild Ehe oder so nehme, Koalitionsvertrag, da haben die ihre Positionen geklärt und haben gegenüber ihren Herkunftsfamilien klargemacht, warum sie diese Ehe ruhig eingehen können. So, der Ehealltag und das reale Ehegeschehen, das Familienleben, das wird aber nur zu Teilen durch diesen Koalitionsvertrag bestimmt. Da bin ich ganz, ganz fest überzeugt davon. Ich glaube, dass sehr viel mehr an politischem Handeln sich ergeben wird durch den realen Druck und die Dynamik der Verhältnisse. Das haben wir schon erlebt in der Pandemie, was auf grauenhafte Weise oder erschreckende Weise auch die Brachfelder und die ungünstigen Strukturen des deutschen Bürokratismus deutlich gemacht hat. Die sind offengelegt worden und es ist längst noch keine hinreichende Abhilfe geschaffen worden. Aber daran wird nun gebaut. Das Gleiche wird passieren, muss passieren bei der Energieversorgung. Das macht gerade die Russland-Ukraine-Krise, die Gasversorgung, erzeugt einen ganz enormen Handlungsdruck und zwar auch aus Interessen, wo auch die FDP nicht sagen kann, da sind wir jetzt aber aus sozusagen marktradikalen Gründen dagegen. Ich würde der FDP, Klammer auf, ja, sie ist formal gesehen der große Gewinner bei der Formulierung dieses Koalitionsvertrages. Sie hat am meisten ihrer Punkte reingebracht und andere Sachen, die ja unbequem waren, abgeschwächt und verwässert oder rausgehalten. Aber das spielt im Zweifelsfall für die Zukunft auch nicht die zentrale Rolle. Also ich halte diese Lindners und Wissingers und Buschmänner, halte ich für, und das passt zu ihrer Herkunft, die sind sowas von flexibel, dass ich denen zutraue, sie werden dem realen Druck der Verhältnisse relativ schnell nachgeben müssen. Und dann zeigt sich nämlich, wer tatsächlich Konzepte für Problemlagen, für Konfliktlösungen, Klimaökonomie und so weiter auch in langer Arbeit vorbereitet hat und wer nicht. Also ich sehe den nächsten vier Jahren mit einer gewissen Spannung und sogar einem gewissen Optimismus entgegen. Und der Koalitionsvertrag, ja, den soll man wirklich nicht überschätzen. Das ist keine Bibel, die jeden Tag hervorgeholt wird und als Dienstordnung für das Tagesgeschäft genutzt wird. Bestimmt nicht.
Das ist eine interessante These, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ja, also wenn man sich nicht ganz so sehr am Koalitionsvertrag orientiert, dann klingt das für mich fast so, als würdest du von einem optimistischeren Bild ausgehen. Also als würden die SPD und Grüne vielleicht noch einige Punkte doch mit durchsetzen, die die FDP in den Verhandlungen blockiert hat.
Lass mich das ganz schnell am Beispiel verdeutlichen. Ja, du hast ja recht. Nur wenn man jetzt sagt, jetzt ist die große Überschrift ist, wir machen aus der sozialen Marktwirtschaft die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Ja, so. Selbst wenn man jetzt sagt, ja, Paris 1,5 Grad wird mit dem Koalitionsvertrag, mit den beschlossenen Maßnahmen nicht eingehalten werden, sag ich mal, 2 Grad wären auch schon ganz schön. Aber wie soll denn dieser ökologische Anteil, zu dem sich auch die FDP verpflichtet hat, wie soll der denn realisiert werden? Was hat die FDP dazu in der Schublade? Und da sage ich, da glaube ich, nicht viel. Nicht viel. Ja, schon alleine, dass Lindner, um jetzt ökologische Maßnahmen zu finanzieren, richtig, er hat durchgesetzt, dass es keine Steuererhöhung gibt. Aber was hat er gemacht? Er hat die Milliarden aus dem nicht ausgeschöpften Fonds für Corona-Hilfsmaßnahmen, die hat er ganz flink rübergeholt in einen Fonds zur Finanzierung von ökologischen Zukunftsaufgaben. Also da hat Lindner etwas, das war eine sowas von blitzartige Lernfähigkeit. Der alte Lindner hätte das in seiner Rolle als FDP-Oppositionspolitiker als sozusagen Betrug am Wähler und Steuerzahler gebrandmarkt und nun macht das ganz schnell selbst, kaum dass er ein paar Tage im Amt ist. Also so, wer hat in der Zukunft die Sachen in der Schublade, die Strategien, auch das Wissen, die Personen, um diese ökologisch, steht jetzt auf dem Label drauf, sozial-ökologische Marktwirtschaft, wer hat was in der Schublade, um die ökologische Dimension tatsächlich zu realisieren? Das ist nicht die FDP.
Na, aha, willst du?
Nein, also das hat mich gerade einfach nur ein bisschen an die Impfpflichtdiskussion erinnert. Also Olaf Scholz, der noch voller Inbrunst meinte, ja, das werden wir Ende Februar, Anfang März Deutschland einführen und er steht dafür und wird sich darum kümmern. Und jetzt schiebt er die Ideen oder die Planung erfolgreich an die Abgeordneten ab. Also schwierig, musste ich einfach gerade nur daran denken, ob das so gut funktioniert. Aber letztendlich ja, fliegen diese Worte ja auch auf. Also kann es durchaus sein, dass es bei der FDP eine ähnliche Entzauberung geben wird. Das wäre ein Argument dafür auf jeden Fall, wenn man die Parallele zieht.
Ganz kurz, ich stimme dir absolut zu, aha, aber dass du das Wort Inbrunst in derselben Formulierung und im selben Satz wie Olaf Scholz erwähnst, ist schon ein bisschen hochgegriffen.
Oh ja, dann muss ich mich entschuldigen. Das war dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten.
Also das hat uns Olaf nicht verdient. Wie emotional er jetzt in seinem Amt ist und da die Werbeschilder hochhält, wirklich ist faszinierend, Herr Olaf. Hans, du hast vollkommen recht, man darf den Koalitionsvertrag auch irgendwo nicht zu hoch hängen. Das wollte ich auch gar nicht tun. Ich glaube, die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass einfach vieles, was im Koalitionsvertrag festgelegt ist, nicht umgesetzt wird. Da hat die SPD auch schöne Erfahrungen mitmachen dürfen. Trotzdem muss ich einfach als Resultat für mich persönlich festhalten, dass ich schon sehr enttäuscht war davon, wie wenig meine Partei, in Anführungsstrichen die SPD, da durchsetzen konnte und auch wie wenig die Grünen durchsetzen konnte. Und bei mir so ein bisschen die Angst mitschwingt, dass man sich dann in Regierungsverantwortung auch mal so ein bisschen von der FDP runterdrücken lassen wird. Aber das kann natürlich auch ganz anders kommen. Das weiß man jetzt
noch nicht, aber Olaf Scholz' bisheriger Auftritt gibt mir da ehrlich gesagt nicht ganz so viel Hoffnung, ohne jetzt da dem lieben Olaf zu nahe treten zu wollen. Aber so emotional ist er bis jetzt noch nicht im Amt unterwegs und auch, aha, hat es ganz richtig gesagt, bei der Impfpflicht spricht er sich zwar mittlerweile auch für die Impfpflicht aus, hat aber die Verantwortung so ein bisschen all die Abgeordneten des Deutschen Bundestags abgegeben, hat die Fraktionsdisziplin aufgelöst und jetzt soll jeder nach freiem Wissen und Gewissen entscheiden. Aber jeder Deutsche und jede Deutsche sollte dann zur Impfung gezwungen werden und dann soll es keine Gewissensentscheidung sein, das widerspricht sich so ein bisschen. Da hat sich Olaf Scholz ein bisschen in eine schwierige Situation manövriert, finde ich. Trotzdem bin ich 100% für die Impfpflicht. Kabisch, die gucken gerade ganz komisch. Das verwirrt mich massiv.
Ich habe dein Argument gerade nicht verstanden, mit dem es ist eine Gewissensentscheidung. Und ich das jetzt zu Corona schon kommen wollte, aber das muss mir nochmal erklären.
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sollen nach ihrem Gewissen über die Impfpflicht entscheiden, aber die deutschen BundesbürgerInnen dürfen nicht frei über die Impfung entscheiden. Das ist so ein bisschen so eine Problematik, die sich für mich da ergibt, dass man da nicht von der Regierung aus einfach das entschieden hat. Die sind da nicht meiner Meinung, das ist auch vollkommen okay. Ich finde es nur ein bisschen eine schwierige Situation. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man da als Bundesregierung ein bisschen eine klarere Linie hat, gemeinsam agiert und vor allem auch mal ein bisschen schneller handelt und das nicht immer weiter und weiter hinauszögert.
Da hast du übrigens meine volle Zustimmung, was diese Zeitschiene betrifft und dieses Hinausschieben betrifft. Den Schritt von Olaf Scholz, ohne dass wir jetzt schon zu Corona eigentlich kommen wollten, aber diesen Schritt von Olaf Scholz, das an den Bundestag zu übergeben, übrigens finde ich persönlich günstig. Man kann es verkritisieren, dass dann natürlich eine Ministerialbürokratie dahinter steht, die sowas konzipieren könnte. Aber der Idee, dass es quasi aus dem Bundestag selber kommen muss, ist rein demokratietheoretisch übrigens ein sehr kluger Schritt gewesen. Ob man das dann auch so später sieht, weiß ich nicht. Nur dein Argument mit der Gewissensfreiheit, ja, man benutzt natürlich hier Freiheit des Gewissens bei der Abstimmung. Hier würde Fraktionsdisziplin auch keinen Sinn machen. Ob das dann zwangsläufig bedeutet, dass dann jeder Bürger ja nicht selbst entscheiden kann, ja, das ist nun bei der Pflicht nun mal so. Dafür gibt es demokratisch legitimierte Abgeordnete, die diese Entscheidung treffen dürfen. Wenn man das immer gegenüber abwägt, dann wäre es bei jeder Entscheidung ja diskutabel. Aber das war nur mein Gedanke, der bei mir im Kopf schwirrte. Vielleicht war das deshalb so ein bisschen irrtümlich. Nur mal ganz kurz, bevor Aha gleich kann, zu dir Hans nochmal zurück. Ich widerspreche dir so ein bisschen bei beiden Punkten. Also die Rolle des Koalitionsvertrages, du hast gesagt, das ist nicht so wichtig, würde ich widersprechen. Also klar gibt es in der politischen Praxis Punkte, wo man natürlich davon sich trennt oder neue Punkte setzt. Man weiß ja nie, welche externen Schocks es da noch gibt, die da irgendwo Einfluss ausüben. Aber nichtsdestotrotz, alle diese Verträge wurden von der Parteibasis bestätigt und haben damit erstmal eine grundsätzliche Ebene, dass sie wirksam sind. Also Professor Kläger hier aus Potsdam spricht zum Beispiel davon, dass in der politischen Theorie Koalitionsverträge, sein Originalzitat, immer eine fast machtoktrinierende, nennt er das, Wirkung haben, also eine Rolle haben, dass es automatisch umgesetzt werden muss quasi. Also ich würde diese Rolle, dass quasi die Parteibasis mit eingewirkt hat, da nicht so wegsprechen. Und das Argument von dir, dass quasi Lindner ja bei den Schattenhaushalten, die er da quasi benutzt hat, sich davon ein bisschen getrennt hat und deshalb mehr pragmatische Handlung zeigt, da wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig, denn das mag am Anfang jetzt die Schritte sein, weil er diesen Kompromiss ja irgendwie gehen muss, doch im Zuge seines Koalitionsvertrages und den Inhalten, die er umsetzen wollte. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob er auf Dauer tatsächlich diese pragmatische Haltung beibehält und ob die FDP die beibehält, weil ich immer noch der Meinung bin, man muss sich nur angucken, wer die Großspender der FDP sind, dass es doch viele wirtschaftliche Interessen gibt, die sie umsetzen müssen. Und wenn es dann nachher darum geht, keine Ahnung, wie stark wird die CO2-Besteuerung erhöht, dann glaube ich, wird man eher eine wirtschaftsnahe Meinung hören und die wird im Extremfall auch innerhalb der Koalition zu Spannung führen, denn ich sehe das nicht so entspannt, wie du das dargestellt hast, wenn ich das noch kurz sagen darf. Hans, du darfst kurz reagieren, wenn du möchtest, ich habe dich angesprochen, dein Aha.
Ja, ich sehe es gar nicht entspannt, sondern spannend. Du hast natürlich völlig recht. Koalitionsvertrag ist ein Stück weit auch bindend in den Punkten, die da konkret drin sind. Wenn eine Partei durchgedrückt hat, wir werden in dieser Legislaturperiode einen Mindestlohn verabschieden. Das ist normativ. Darauf kann Partei sich berufen. Das muss umgesetzt werden. Aber wie viele solcher normativen Vorschriften gibt es denn in diesem Koalitionsvertrag? Relativ, es sind viel weniger, als man denkt. Deswegen, der Koalitionsvertrag beinhaltet für mich mehr Optionen und er nennt vor allem das eine Grundziel, Entwicklung der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Also das Thema der Notwendigkeit, der Nachhaltigkeit und die Klimakrise anzugehen, das ist da drin wirklich eisern verankert. Und ich glaube einfach, das ist ein Stück weit auch eine pessimistische Einschätzung von Realität, von ökologischer und wirtschaftlicher Realität, dass der Druck der Verhältnisse so groß sein wird, dass am Ende diejenigen, die mit dem Koalitionsvertrag lieber bremsen würden, gar keine Chance haben, zu bremsen. Nur ein einziges Beispiel. Der größte deutsche Autohersteller, VW, setzt voll auf Elektromobilität, jedenfalls in der Produktion in Deutschland. So, das tun die, dazu haben die sich vor 2 Jahren entschlossen, das setzen die jetzt um. Das bedeutet, alles, was für die Umsetzung dieses Großkonzerns und allem, was da dranhängt, an Zulieferern, an Arbeitsplätzen, alles, was dafür gemacht werden muss, wird gemacht werden. Das ist der Punkt. Und das ist dann am Ende viel, viel stärker als ein möglicher Bremshebel im Koalitionsvertrag.
Ja, aber selbst da, Hans, sorry, ich muss nochmal reagieren, tut mir leid, Anna, selbst da sieht man Grenzen. Beispiel, die Koalition hat die BAFA-Prämie verlängert. BAFA-Prämie ist ja diese Förderung, die man bekommt bei Kauf eines E-Fahrzeuges und die gilt sowohl für ein reines E-Fahrzeug als auch für ein Hybrid. Und jetzt kann man sich mit Hybridautos ja mal beschäftigen, dann stellt man fest, dass ja viele der Hybridautos irgendwie diese 50 Kilometer Reichweite voll elektrisch schaffen, aber auch nur, wenn es warm ist, die voll geladen sind und sämtliche Verbraucher aus sind. Also kurz gesagt, ich will damit sagen, schon dieses Beispiel, diese Verlängerung dieser BAFA-Prämie, auch für Hybridfahrzeuge, zeigt doch, dass die FDP sich selbst in diesem Punkt durchgesetzt hat, weil sie letztlich genau unter anderem auch VW als Hersteller damit natürlich positiv fördern, weil VW hat aktuell 2 Autos in ihrem Portfolio, ET3 und ET5, um jetzt mal 2 zu nennen, ohne Werbung zu machen. Die entsprechend dieser Reihe entsprechen. Also selbst da siehst du doch irgendwie, dass man eine wirtschaftsnahe Politik betreibt.
Ja, natürlich. Natürlich eine wirtschaftsnahe. Ich habe doch, wer hätte denn was gegen Wirtschaft? Also Wirtschaft ist die Grundlage menschlicher Existenz, materiell gesehen. Ja, es geht um die Frage, brauchen wir eine Privatkapital- oder eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, der es nur um Profitmaximierung und rücksichtslose Ausbeutung von Arbeitskraft und Ressourcen geht? Nein, brauchen wir nicht. Aber dass wir Wirtschaft als organisierte Produktion brauchen, das ist doch völlig klar. So, und die Wirtschaft, auch die bisherige, die großen kapitalistischen Wirtschaftsunternehmen, die unterliegen auch den Zwängen, die ihnen die globale Umweltentwicklung aufdrückt. Die müssen reagieren und sie reagieren. Bei den Hybriden hast du natürlich recht. Das ist aber, ich sag mal, das ist ein Lückenthema, was insofern auch noch eine Berechtigung hat. Gerade wenn du dir anguckst, Großstädte. Ich weiß nicht, wie das in Berlin, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten in 2 Jahren eine Vollelektrifizierung im Pkw-Verkehr. Und zwar in allen Stadtteilen. Wie soll im Märkischen Viertel, und zwar nur Batteriestromer, kein Hybrid. Wie soll denn, wo sollen da die Ladekapazitäten herkommen? Also die Realität wird das eine wie das andere ein Stück weit noch erzwingen, aber ich glaube, der Zug ist längst auf einem Gleis, von dem man ihn gar nicht mehr zurückholen kann.
Voller Zuspruch. So, aha, sorry an der Stelle. Was hast du zu ergänzen?
Ja, ich wollte eigentlich nur noch JS mitteilen, bekannt für mehr Empathie, oder die Reaktion von Friedrich Merz auf die Bekanntmachung des Wahlergebnisses dir anschauen und vielleicht gibt dir das ein bisschen Hoffnung und vielleicht wird sich Scholz ja was abschauen, wer weiß, die Karten sind neu gemischt, ja, aber das hat jetzt natürlich nicht mehr ganz so gepasst, ich wollte das vor ein paar Minuten einfach nur weitergeben.
Trotzdem danke für den Hinweis. Aber ich vermeide es tatsächlich, mich mit Friedrich Merz zu beschäftigen, einfach weil ich dann jedes Mal wirklich, ich bin ja eigentlich ein friedlicher Mensch, aber
das verstehe ich. Aggressiv.
Also ich würde Friedrich Merz auch mal ganz gerne die gelbe Karte zeigen, aber ich darf es ja nicht, weil ich bin nicht seine Tochter, von daher zum Glück.
Ja, aber ich glaube, ich glaube, selbst an ihm werden wir irgendwann nicht vorbeikommen in den Diskussionen der nächsten Monate, nehme ich mal an. Ja.
Kabisch, bitte beschwören Sie es nicht. Bitte beschwören Sie es nicht.
Na, du kommst, glaube ich, an den Vorsitzenden der selbstbesagten größten Volkspartei Deutschlands irgendwann nicht vorbei. Ich glaube, dass selbst wenn du es möchtest und selbst wenn du es dir wünschst und selbst wenn ich aus persönlicher Sicht sagen würde, ich stimme dir da hundertprozentig zu, kommen wir an ihm nicht vorbei, glaube ich.
Das ist die März-Revolution.
Machen Sie mir die Illusion, bitte.
Nein, ich glaube, die brauchst du nicht. Das wird von sich aus so kommen. Ja, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir als letzten Punkt vielleicht auf einen, ist natürlich ein bisschen schwierig, eine Koalition zu bewerten, ihren Handlungen, die jetzt erst so wenig Wochen im Amt sind, und das ist generell schwierig. Trotzdem würde ich vorschlagen, einfach aufgrund der Aktualität und der aktuellen Lage vielleicht ein bisschen nochmal einen kurzen Schwenk auf Corona zu machen und quasi auf die Politik, die Bundesregierung da bisher gefahren ist. Denn wir haben ja schon drüber gesprochen, dass, oder wurde angedeutet, dass die Diskussion über eine Impfpflicht so ein bisschen ausgesessen wurde, möchte ich es mal sagen, und ein bisschen verschoben worden ist. Mich würde einfach interessieren, ja, wir wissen, da steckt auch viel Föderalismus mit drin, klar, aber wenn wir gerade diese Politik der Koalition uns anschauen, vor dem Hintergrund der Corona-Lage und der Entwicklung gerade der Omikron-Variante, was würdet ihr quasi dort als, ja, als Stärken, wenn man sie, wenn es überhaupt gibt, oder als Punkte sehen, wo die Regierung vielleicht richtig gehandelt hat oder wo sie richtige Ansätze hatte? Oder was würdet ihr auch entsprechend sagen, sind vielleicht Punkte, ja, wo man sie kritisieren kann, jenseits vielleicht der Impfpflichtdiskussion, zu der wir dann vielleicht automatisch kommen an der Stelle, sondern einfach generell. Was ist euch dort aufgefallen, im Positiven wie im Negativen, wenn man diese die Gesamtlage sich quasi anschaut aktuell? Welche Punkte würdet ihr dort sehen? Vielleicht Hans, vielleicht fängst du mal an. Du bist ja da der Erste in der Reihe, wenn man so möchte. Dann gucken wir mal, welche Punkte.
Also da gibt's, wenn ich da Schulnoten vergeben sollte, dann wäre ich bei einer 4 minus minus minus, knapp vor der 5, weil das, was die Regierung, die alte wie die neue Regierung im Hinblick auf Pandemiebekämpfungspolitik macht, ist schlecht kommuniziert, ist in sich nicht schlüssig, hält im internationalen Vergleich, halten wir da hintere Plätze ein, alleine bei der Frage Durchführung der Zahl von PCR-Tests, Deutschland, Österreich und so weiter und so weiter. Das ist wirklich alles skandalös und muss besser werden. Bei der ganzen Impfpflichtfrage, letztlich lässt sie sich nur muss man sie reduzieren auf den Faktor, die Impflücke muss geschlossen werden. Eine hohe Impfquote ist keine Garantie dafür, dass wir die Pandemie los sind. Es ist keine Garantie dafür, dass es keine Ansteckungen gibt. Aber es eröffnet die Perspektive, dass tatsächlich dieses Virus und seine Auswirkungen sozusagen in einer insgesamt gesehen halbwegs milden Form als Dauerzustand erträglich werden, also der endemische Zustand. So. Darum geht es, um nichts anderes. Und dafür ist, glaube ich, die Impfpflicht nötig. Spannend wird es jetzt, und da bin ich gar nicht so unzufrieden, dass die Anträge jetzt aus der Mitte des Parlaments kommen. Spannend wird die Frage, welcher der Anträge setzt sich da durch? Das klingt jetzt vielleicht überraschend, aber ehrlich gesagt finde ich den Antrag, auf den Teile von Grünen und FDP sich jetzt offenbar verständigen, zu sagen, Impfpflicht ab 50 und auch einrichtungsbezogen, ist vielleicht nicht das Dürfste, weil in der Tat in den älteren Gruppen, also ist das Risiko bei Infektionen und infiziert werden und Weitergabe am höchsten. Und möglicherweise kann man da dann in der Tat sagen, wir machen keine blinde Impfpflicht, wo jeder, der 18 ist, ich weiß nicht, wie häufig dann die Nadel reinkriegt, sondern wir sagen, wir respektieren, dass es besondere Gefährdungssituationen gibt, besondere Gefährdungsgruppen, und da setzen wir das Alter bei 50 an. Vielleicht ist das am Ende der Weg, der richtige ist.
Also zur Impfdebatte. Ja klar, mach das.
Ja, Hans, ich wollte nur fragen, wie du auf die 50 kommst. Also in Italien gibt es, glaube ich,
einen Antrag so. Es gibt drei Anträge dafür.
Nein, aber was du daran besonders gut findest,
ach so meinte ich.
Den Antrag. Also das ist, die 50 ist natürlich ist eine politisch gesetzte Zahl, weil man eine Zahl braucht. Wie bei all diesen Sachen, wo man eine Scheidelinie einbaut. Man kann natürlich sagen, wir machen ab 18. Das ist sozusagen das Weitestgehende, weil man sagt, ab 18 erwischen wir alle, sind alle Volljährigen betroffen. Wenn ich aber feststelle, dass in der Tat die eine große Mehrzahl der Menschen, die auch die stärker von Infektionen und schweren Verläufen betroffen sind, es sind die höheren Altersgruppen, und da ist 50 immer noch ein gegriffener, aber kein ganz falscher Wert. Vielleicht könnte man auch 48 sagen oder 45, weiß ich nicht. Aber die Unterscheidung, 50 ist aber eben auch so eine runde symbolische Zahl. Also wenn man schon sagt, wir wollen nicht unbedingt ab Beginn der Volljährigkeit mit 18, sondern dann respektieren, dass wesentlich die Älteren die Risikogruppen sind, dann ist 50 vielleicht ein vernünftiger Wert.
Also jetzt aber erstmal zur Impfpflichtdebatte, haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet. Ich wollte vorhin gar nicht sagen, dass ich den Weg, den Olaf Scholz gerade geht, für total falsch halte. Ich wollte nur eine andere Position nochmal aufmachen. Grundsätzlich finde ich das auch interessant, und man muss ja sagen, dass jetzt auch wirklich interessante Vorschläge da vorbereitet wurden zur Impfpflicht. Prinzipiell, solange der Vorschlag von Wolfgang Kubicki es nicht wird, bin ich nicht ganz entsetzt. Aber ich muss leider sagen, dass ich nicht wirklich davon überzeugt bin, dass der Vorschlag, ab 50 zu impfen, der sinnvollste ist. Wenn schon, würde ich eigentlich schon gerne eine Impfpflicht ab 18 sehen, weil gerade auch in den jüngeren Bevölkerungsgruppen ja doch die Inzidenzen immer mit am höchsten sind und es einfach am sinnvollsten ist, meiner Meinung nach, die Impfpflicht dann für alle volljährigen Menschen der Bundesrepublik einzuführen. Aber jetzt mal ganz kurz weg von der Impfpflicht, weil das Thema doch schon auch von uns, finde ich, sehr intensiv diskutiert wurde in der letzten Folge, möchte ich einfach ganz kurz noch was anderes ansprechen, was jetzt, glaube ich, gerade uns massiv betrifft, gerade uns SchülerInnen, dass eben aktuell eine politisch gewollte Durchseuchung von SchülerInnen in Deutschland stattfindet, was ich extrem schockierend finde. Ich gehe 5 Tage die Woche zur Schule und sitze da alle 20 Minuten in eiliger Kälte, weil das Land Brandenburg es nicht geschafft hat, alle Schulen mit Luftfiltern auszustatten. Und man findet keine Lösungen für die Schulen. Wir kriegen vom Land Brandenburg unsere Schule jetzt explizit, wir kriegen Tests, die nicht wirklich gut sind. Die stehen, also da gab es ja so eine Testung, wo irgendwie, glaube ich, 122 Schnelltests getestet wurden. Und die Tests, die wir aktuell kriegen, gehören zu den 26, die durchgefallen sind, was dann doch ein paar Fragen aufwirft, wenn sich damit hunderte SchülerInnen dreimal die Woche testen sollen. Und man fühlt sich als Schülerin schon wieder einfach von der Politik massiv vernachlässigt, und diese Durchseuchung von Kindern jetzt in Schulen oder in Kitas wird da gerade in Kauf genommen. Und das finde ich schon sehr schockierend. Und ich würde mir wünschen, dass man irgendwie was dagegen macht, dass man irgendwie reagiert. Aber das ist leider nicht in Aussicht aktuell.
Ich kann dich da total verstehen. An den Universitäten ist es ein bisschen anders. Es gilt 2G. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Zumindest an meiner Uni ist es ja auch so, dass jede Hochschule ein bisschen auf sich allein gestellt ist und eigene Entscheidungen treffen muss, weil es kaum Vorgaben gibt. Ähnliches gilt für die anstehenden Klausuren. Es soll ein hybrides Konzept geben. Wie genau das aussieht, wird jetzt langsam klar, es zeichnet sich ab, aber da braucht auch jede Hochschule ihren eigenen Brei. Und das ist schon frustrierend, weil man ja selbst natürlich auch gern Teil der Pandemiebekämpfung wäre und sich selbst auch Sorgen macht. Ich habe panische Angst davor, mich jetzt in den nächsten 3 Wochen anzustecken, weil ich nicht weiß, was in einem Fall passiert, in dem ich mich anstecken sollte, ob ich dann noch wechseln kann, ob das nicht Long-Covid-Folgen haben könnte, die wir ja auch schon häufig thematisiert haben, und wie sich das dann auf Konzentration, Leistung etc. auswirkt.
da fühlt man sich natürlich alleingelassen. Und insofern ja, macht es mich jetzt auch traurig zu hören, dass sich wenig verändert hat an Schulen. Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens dieses Problem angegangen wird, weil die Schule meiner Meinung nach ja noch viel wichtiger ist als die Uni, gerade was die jüngeren Klassen und Kinder und Jugendlichen angeht. Da werden ja Bausteine fürs gesamte Leben gesetzt und ja, das ist wirklich schade.
In den Schulen hat man eben auch nochmal ein enormes Risiko, weil eben einfach viele Kinder noch nicht geimpft sind, weil sie eben einfach noch sehr, sehr jung sind. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, dass man sein Kind vielleicht nicht sofort impfen lässt, auch wenn ich immer dafür plädiere, impft euch bitte alle. Aber ja, es ist einfach extrem frustrierend und man merkt auch, dass es immer mehr, ja, es ist einfach sich eine extreme Müdigkeit einstellt. Also mittlerweile lüftet auch einfach kaum noch ein Lehrer, eine Lehrerin. Und da muss man meistens als Schülerin darauf hinweisen, was auch einfach keine schöne Situation ist, zu sagen, können wir bitte mal die Fenster und Türen aufmachen, weil man dann aus der Klasse vielleicht auch nicht immer die positivste Rückmeldung bekommt, weil niemand hat Lust, im Kalten zu sitzen, ich auch nicht. Ich bin extrem anfällig für Erkältung, ich bin extrem anfällig für Blasenentzündung. Ich möchte auch nicht in einem Klassenraum sitzen, in denen irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer Windgeschwindigkeit sind und wirklich mir die Blätter wegfliegen. Aber ich möchte auch genauso wenig Corona kriegen von meinen MitschülerInnen, die da sitzen und die Maske eher als Halstuch tragen. Und es ist einfach, ich habe da irgendwo auch keine Worte mehr für. Als Corona anfing, war ich in der 10. Klasse und jetzt bin ich in der 12. Und es hat sich bis jetzt wirklich nicht zum Besseren gewandelt, muss ich leider so feststellen. Und es wird auch in den nächsten Wochen nichts kommen. Man wird jetzt die Durchseuchung, denke ich, einfach in Kauf nehmen. Und die Langzeitfolgen, die davon kommen werden, dass sich so, so viele Kinder jetzt infizieren werden, die kann man einfach jetzt gar nicht abschätzen, weil Long-Covid ist einfach auch bei Kindern ein real existierendes Problem. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so sehr traurig und deprimiert erzähle, aber das ist einfach die aktuelle Situation, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, ob das anderen SchülerInnen anders geht, aber das ist so bei mir die Gefühlslage aktuell.
JS, du bist nicht die Einzige, ich fühle mich genauso. Und das ständige Frieren ist sehr schlimm, weil ich auch sehr anfällig für Erkältungen bin und immer friere. Das heißt, ich sitze im Unterricht, ziehe noch nicht mal mehr meine Jacke aus, weil ich auch in der friere.
Ich sag's euch, glaube ich, jedes Mal, aber viel Spaß bei den Abi-Klausuren in der Turnhalle, wenn alle 10 Minuten ein schönes euren Konzentrationsfluss stört und dann 5 Minuten später wiederkommt. Viel Spaß dabei.
Ja, man muss schon...
Also, liebe HörerInnen, Sie kennen unsere Turnhalle nicht, aber EN hat es tatsächlich sehr akkurat imitiert, das Geräusch, das da zu hören ist. Ich hab ja so schon wirklich sehr viel Panik vor dem Abi und bin auch jemand, der sehr viel Angst hat vor Prüfungen. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich dabei auch noch frieren darf. Das wird eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das dürfen Sie ja, Kabisch, tut mir leid.
Nein, alles gut. Ich stimme da erstmal zu, dass, wie du es richtig sagtest, dass EN das sehr gut nachgemacht hat, dieses Geräusch. Wobei ich dir auch sagen möchte, es steht noch nicht mal fest, ob das in der Turnhalle stattfindet oder nicht. Aber unabhängig davon, ihr habt natürlich völlig recht, diese Durchseuchung, die wir gerade erleben, ist enorm. Und mal abgesehen davon, dass JS ja darauf verwiesen hat, dass es Long-Covid-Folgen gibt, ich kenne genug Fälle, wo es auch bei jungen Menschen und teilweise doppelt geimpft, also in dem Fall doppelt geimpft, auch entsprechend schwierigere Verläufe gab. Und ohne zu viel aus dem Detail zu reden, auch in unserem Team gab es hier einen schwereren Verlauf, obwohl doppelt geimpft. Insofern wollen wir sagen, es kann entsprechende Folgen haben und Konsequenzen haben. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für jeden Einzelnen. Und da hatte ich heute erst richtig auf den Punkt gebracht. Die Frage, die ich mir halt nur gestellt habe, ist, weil wir, es ging um die generelle Politik der Bundesregierung, man hat diese Omikron-Welle ja kommen sehen und hat sich entgegen anderer Nachbarländer dafür entschieden, nicht wieder in irgendeine Art von Lockdown zu gehen, sondern alles offen zu lassen. Und hat es damit im Prinzip ja in Kauf genommen, muss man einfach so sagen. Und dass es eben die Jugend getroffen hat, ist die Konsequenz daraus letztlich, weil die ungeschütztesten sind. Ich meine, von euch sind viele entsprechend geimpft, bei bestimmten Gruppen geht die Impfung gar nicht Und da akzeptiert man es dann einfach und die Konsequenzen, die daraus resultieren. Andererseits muss man einfach auch sagen, gibt es dann wieder die andere Perspektive, die man aus der Wirtschaft hört oder aus bestimmten Kulturbereichen, die natürlich auch deutlich formuliert haben, so eine Art wie Lockdown hätte es nicht geben dürfen für uns, weil dann wäre endgültig alles zu gewesen. Und diese Widersprüchlichkeit, dass eine volle, um ein Beispiel zu sagen, dass die Semperoper voll besetzt ist und gleichzeitig das Fußballstadion leer, die Logik versteht dann sowieso niemand mehr. Insofern ist dann wahrscheinlich die Politik insgesamt gerade irgendwo im Nirgendwo und weiß nicht so richtig, wie sie sich verhalten soll. Aber ich glaube, das ist eine Grundproblematik, die man hier wieder sieht. Und leider, persönlicher Sicht, leider hat auch Karl Lauterbach, der wahrscheinlich da einfach nur am Anfang stand und sich erstmal in diesen ganzen Bürokratie auch einarbeiten musste, da auch noch nicht die Impulse bringen können. Auch logisch, denn er hat ja auch noch Einflüsse von außen. Hans hat ja auf die PCR-Tests verwiesen vorhin. Ich glaube, das ist ja keine Sache, die man heute auf morgen ändern kann. Die Labore aufbauen und entsprechend die Testfähigkeiten herstellen. Aber zumindest sind das ja alles Punkte, wo man Bewegung sich erhofft und ich irgendwie das Gefühl habe, und da bin ich ganz bei JS, dass das nicht passiert, sondern man lässt es jetzt geschehen, man lässt einfach einmal es durchseuchen und dann läuft man ja, wenn man Drosten zumindest glaubt, immer mehr in die endemische Lage über. Und dann löst sich das Problem von alleine, dann brauchen wir auch über eine Impfpflicht nicht mehr sprechen, weil dann haben sie alle irgendwie. Insofern, das ist so die Perspektive, die ich sehe und die ist natürlich trotzdem schwierig zu betrachten, ganz klar. JS, du kriegst nochmal das Wort.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Fußball extrem lange eine Sonderrolle in dieser Pandemie gespielt hat, die auch immer unberechtigt war. Aber das ist ein anderes Thema, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe trotzdem noch Vertrauen in den lieben Carlos, in Karl Lauterbach. Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein kompetenterer Gesundheitsminister als jetzt Spahn ist, aber mal ehrlich, wer ist das nicht? Von daher, ich glaube, oder ich bin nicht gläubig, aber ich bete zu Gott, ich hoffe einfach sehr, dass bald da Impulse von ihm kommen können, die bis jetzt leider wirklich noch nicht so gekommen sind. Dann sehe ich da auch ein bisschen Hoffnung, sonst ist, wie gesagt, einfach nur bei mir deprimiert sein aktuell der Status. Und ich bin mal gespannt, wie groß das Problem von Long-Covid-Folgen in ein paar Jahren sein wird und wie sehr die Gesellschaft damit zu kämpfen haben wird.
Ja, dann nochmal die Empfehlung, hört gerne in unsere Sommerausgabe da rein zu Long-Covid. Ich habe jetzt gestern eine E-Mail bekommen von irgendeinem Forschungsinstitut aus München, die diese Folge da in ihren Kanon aufgenommen haben. Insofern waren wir da schon relativ weit voraus im Sommer mit dem, was so aktuelle Forschungslage ist. Das ist ja auch mal recht interessant. Ja, Hans, ich würde dir quasi für diesen Teil das Schlusswort so ein bisschen übergeben. Wie würdest du insgesamt die Politik einschätzen, Corona-spezifisch in der Gesamtlage, wenn man mal so einen generellen Überblick uns verschafft?
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, in Schulnoten 4 minus minus minus, in Teilbereichen 5, was ihr geschildert habt, für den Bildungsbereich Schule, Hochschule. Es ist skandalös. Da sind sozusagen die negativen Optionen des Föderalismus voll ausgereizt worden. Und das muss oder darf eigentlich überhaupt nicht sein. Ich weiß auch wirklich nicht, wie man da, ob es irgendjemanden gibt, der da sagt, jetzt legen wir den Hebel um, das Allemannsmanöver. Wir kennen die Situation seit 2 Jahren und es ist immer noch der Bürokratismus, das Hin und das Her. Und jetzt rede ich nicht über die Sachen, wo man sagt, Forschungsergebnisse ändern sich um. Deswegen muss man anders reagieren, das ist ja völlig klar. Aber dass da, wo eine Reaktion möglich wäre, dass da nicht reagiert wird. Also ich habe in dieser Woche in der Bundespressekonferenz mehrfach relativ fassungslos davor gestanden, wenn wir mit dem Sprecher des Gesundheitsministeriums über die Unterschiede PCR-Tests in Österreich und in Deutschland reden. Und dann sagt er einfach, ja, das österreichische Verfahren, das ist uns nicht aussagekräftig genug. Also dem Virus ist es, glaube ich, relativ scheißegal, ob es in Österreich einen Wirt findet oder in Deutschland. Aber dass die verantwortliche Politik sagt, das, was ein Nachbarland mit hohem Aufwand, einer relativ hohen und relativ dann immer noch aussagekräftigen Feststellung von Infektion oder Nichtinfektion schafft, das sei für Deutschland nicht ausreichend und deswegen in Deutschland. Ich meine, die Zahl der bei uns durchgeführten PCR-Tests, gemessen an der Gesamtbevölkerung, beträgt, Achtung, 3% der österreichischen Zahlen. 3%. 3%. Das ist eigentlich ein Gefälle, das man sich gar nicht vorstellen kann. Und da haben wir es wirklich mit in Teilen mit einem Versagen der staatlichen Pandemiepolitik zu tun. Ich kann das gar nicht anders nennen.
Tja, ich glaube, wir werden da nicht drum herum kommen, auch in den nächsten Monaten an bestimmten Stellen mal aufzugucken, denn irgendwann wird die Diskussion nach Normalität zurückkommen, diese Freedom Day-Diskussion sowieso, Impfpflicht erst recht. Und dann stellt sich die Frage, wann kommt die nächste Mutante, die wieder alles ändert. Insofern, ich glaube, das wird uns begleiten, so oder so, um nochmal einen netten Abschluss zu finden oder auch nicht so einen netten Abschluss zu finden zu dieser ganzen Diskussion gerade, was Schule betrifft. Das Land NRW hat in ihren Schulen sogenannte Lollipop-Tests ja eingesetzt, also quasi Tests, bei denen man im Prinzip eine ganze Gruppe getestet hat. Und wenn einer in dieser Gruppe positiv war als Sequenztest, dann wurde nachgetestet. Hat man jetzt abgeschafft, man ist auf Antigen-Schnelltests übergegangen, also das, was die meisten Schulen hier benutzen. Und ich musste dann sehr lachen, weil in NRW der Aufschrei natürlich sehr, sehr groß war, in der Elternschaft, als auch in den Politikern, teilweise auch in den Forschern. Und ich musste deshalb lachen, weil nämlich niemand gesagt hat, Mensch, guckt euch mal an, wie viele Bundesländer bisher diesen Weg gegangen sind, der PCR-Test. Nämlich neben NRW war das nur noch Baden-Württemberg und Bayern. Der Rest, wie auch in Brandenburg, setzen auf Antigen-Schnelltest, wo wir immer schon wissen, abgesehen von dem, was JS gesagt hat, dass die Genauigkeit nicht so richtig gut ist. Also insofern ist das schon seit langem gewollt quasi, dass es eine gewisse Form von Durchseuchung gibt und man akzeptiert es dann. Leider, und dabei ist die Jugendlinie, die die Schulden trägt. Hans, bitte.
Darf ich ja noch einen ganz kurzen Nachtrag? Weil in der Hinsicht bin ich auch, ich bin heute relativ optimistisch für meine Verhältnisse, merke ich gerade. Aber was die Wissenschaft nun wirklich übereinstimmend sagt, ist, wenn wir die Auswirkungen des Virus, wie auch die Auswirkungen der Impfung, Impfung täuscht ja eine Infektion vor, auf den Körper, das ist eine Art Training für die Entwicklung von Abwehrkräften. So, das ist ein bisschen, also ich sag mal so, wenn man in einem Stadtteil wohnt, wo sich Gangs rumtreiben und wo man Gefahr läuft, in Straßenkämpfe verwickelt zu werden, dann mache ich lieber, glaube ich, Kampfsporttraining, um den Sachen gewachsen zu sein, als dass ich sage, naja, ich lerne es dann ja schon, wenn ich in eine Klopperei verwechselt werde. Also lieber das gezielte Training und damit die eigenen Kräfte stärken. Aber was die Wissenschaft sagt, und das finde ich interessant, weil das Virussystem eben auch nicht nur ein System ist, sondern aus vielen Ebenen besteht. Wiederholte Beschäftigung mit dem Virus oder seiner Vortäuschung. Wiederholte Beschäftigung setzt Lernprozesse im System in Gang, die dann auch dauerhafter sind. Also zum Beispiel, es ist wirklich so, dass offenbar eine dreimalige Begegnung mit der Infektion schafft einen halbwegs stabilen Lernprozess. Und dabei ist es fast egal, ob die dreimalige Begegnung ist aus zweimal geimpft und das dritte Mal, weil doch infiziert, genesen. Auch das ist dreimal. Auch das setzt Lernprozesse in Gang in der Immunabwehr, sodass, wenn man Durchseuchung sozusagen nicht nur als Schicksalsschlag hinnimmt, sondern sagt, in gewisser Weise ist das auch eine Hardcore-Form von Training für das menschliche Immunsystem. Wenn ich das auf eine längere Perspektive mir angucke, dann sehe ich da eben für mich auch ein Stück weit wirklich Licht im Tunnel. Und es ist, glaube ich, nicht der entgegenkommende Zug.
Ja, wobei man wiederum, ohne es jetzt lange ausbreiten zu wollen, zumindest bei Drosten in seinem letzten NDR-Podcast gehört hat, dass Omikron wiederum wahrscheinlich so speziell ist, dass es vermutlich gegen eine Weiterentwicklung von Delta dann wiederum nicht genug stärken würde. Aber das ist eine andere Diskussion, das kann man an der Stelle nochmal vertiefen. Ich glaube, alles wäre trotzdem besser als durch Seuchen, weil die Risiken für alle zu groß sind. Und wenn es bloß darum geht, wie viele Menschen da irgendwie sich zu Hause begegnen und wie groß Quarantänen sind und die Belastung für Familien und. Gut. Damit würde ich sagen, haben wir unsere zwei Themen einmal betrachtet für diese Woche. Wie immer gilt es zum Schluss natürlich einen Dank hinauszuschicken an all die Formen von Feedback, die uns erreicht haben. Und auf eine generelle Sache möchte ich mal kurz Bezug nehmen, denn es gab in den letzten Wochen immer wieder die Bitte, warum wir nicht zu unseren Folgen auch entsprechend ein Forum einrichten, wo es entsprechend einen Austausch geben kann, so wie es ja andere Podcasts entsprechend auch vollziehen. Hier muss man einfach sagen, das kann vielleicht irgendwann mal kommen. Aktuell ist das kapazitär nicht möglich. Abgesehen davon, dass das über irgendeine Seite laufen muss, ist es auch einfach eine Frage des Betreuens und des Begleitens. Denn bei all der Entwicklung, die wir gemacht haben, soll eine Sache nicht vergessen werden. Wir sind und bleiben immer noch, obwohl wir jetzt Vertreterinnen haben, die Schule verlassen haben. Aber trotzdem sind wir immer noch ein Schulprojekt und ein Schulpodcast. Und alle Handelnden hier haben als Hauptaufgabe etwas anderes. Und das darf man bitte bei all den Punkten nicht vergessen. Was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass wir uns, dass ich uns über jede Form von Feedback immer freut und über jede Mail freut, über jede Kritik, die wir uns gerne durchschauen, aber auch durchlesen, aber auch auf jede Form von positiven Nachrichten natürlich. So, jetzt will ich noch was sagen, bevor ich hier komplett abmoderiere. Ian, bitte.
Ich wollte nur sagen, Sie haben zumindest gesagt und mein Herz hat einen Sprung gemacht.
Ja, du, ich glaube mir, ich habe es trainiert. Aber das Witzige ist, es gibt ja auch dann Zuschriften von Hörern. Letzte Folge hat Hans dreimal zumindest gesagt. Also er hat es bei mir gelernt quasi, gut gelernt. Und ich beobachte es auch bei einer größeren Anzahl von Schülern letzter Zeit. Du hast mich dafür sehr sensibilisiert, Ian. Danke.
Ich bin ein guter Influence gewesen.
Du bist
die auch wenn es hart war, es war eine Lektion fürs Leben.
Ja, du bist die Sprachinfluencerin des Jahres 2021. Für mich. Wenn es nur das war. Genau. Und sonst natürlich geht unser Dank wie immer an alle unsere Teilnehmer heute hier, immer so flüstern, die sich ja Zeit genommen haben. Herzlichen Dank dafür, auch wenn wir heute eine etwas kleinere Runde waren. Aber wie gesagt, auch bei uns spielt Corona und die Folgen in allen möglichen Belastungen gerade eine große, große Rolle. Wir danken natürlich Hans wie immer. Danke, Hans, dass du heute da warst.
Gerne, gerne, immer wieder.
Ja, das freut uns und ja, wir hören uns im Februar wieder, denn wir gehen jetzt in so eine kleine Reihe. Heute, wenn man so will, war der erste Auftakt. Wir haben sie genannt, wir schauen über Grenzen. Idee ist, so ein paar Länder einmal uns genauer anzuschauen, die politische Situation dort. Das heißt, wir werden den Blick werfen in die USA im Februar mit einem Gast oder entsprechend einer Expertin hier bei uns, die uns dabei unterstützt. Wir werden im März nach Frankreich schauen, wo ja bald Wahlen sind. Und dann schauen wir mal, wo sich unsere Wege noch hin begleiten, um so ein bisschen mal nur den Blick auf Deutschland zu verlassen, was, glaube ich, in der Diskussion auch ganz tragbar ist. Und bevor wir ins Outro gehen, natürlich der Hinweis, lasst die Finger von Spotify, aber ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. Es sinken Gott sei Dank die Nutzer, es sinken die Zahlen der Nutzung von Spotify. Und ich finde sehr nett, auch in anderen Podcasts, unter anderem Die Lage, hört man mittlerweile, dass Spotify nicht mehr benutzt werden soll. Also da entwickelt sich so eine kleine Welle. Vielleicht waren wir ja der Auslöser gewesen. Ich glaube es nicht, aber wir nehmen es mal mit an. Zum Schluss noch eine Bitte. Es gibt gerade eine sehr schöne Aktion in verschiedenen Podcasts zur Beteiligung an Knochenmarkspende über DK. Über DKMS kann man nur sehr ans Herz legen. Der Link ist in den Shownotes zu finden. Das ist relativ einfach mittlerweile. Da kommt so ein kleines Päckchen nach Hause, ein kleiner Abstrich und dann ist gut. Denn statistisch erkranken 6 Menschen pro Minute an Knochenkrebs. Und wer da helfen kann, Blutkrebs ist natürlich ein Blutkrebs, und wer da entsprechend helfen kann, sollte helfen. Und das kann man relativ einfach machen. Wir gehen ins Outro, wir verabschieden uns mit dem kleinen Ausblick auf unsere Reihe. Wir schauen über Grenzen. Im Outro ist ein kleiner Blick auf Amerika bereits zu hören und die USA und die aktuelle Lage. Das soll quasi ein kleiner Geschmacksmacher sein für die nächste Ausgabe. Wir sagen wie immer Danke, bleibt vor allen Dingen gesund und wenn ihr noch Zeit habt, bleibt politisch. Macht's gut.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Möglicherweise einer der schwärzesten Tage für Joe Biden in seiner Amtszeit bisher. Bei seiner geplanten Wahlrechtsreform ließ ihn die eigene Partei auflaufen und nicht nur die Politik, auch die Justiz zeigte ihm mal wieder die rote Karte. Die von ihm verhängte Impfpflicht für Großunternehmen erklärte der Supreme Court jetzt nämlich für unrechtmäßig.